Nehmen wir schon auf?
Mhm. Aber ist ruhig.
Nee, es tut mir ein bisschen leid, weil Wagner fastet.
Die große Doku bei Vox. 100 Stunden, du bist bei Stunde 72, aber du wirkst immer noch frisch.
Die Wagner-Fastspiele.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich starte jetzt so in die Saison rein. Mein Osteopath, der ist echt gut. Der hat gesagt, du bist so gut erholt. Jetzt machst du das mal einfach Zellen erneuern und so für die neue Saison. Wenn ich das hier sehe mit diesem Streuselkuchen, jetzt wird es langsam echt kritisch, muss ich ehrlich sagen.
Du bist ja richtig in Shape, ey. Schwarzes Shirt.
Siehst top aus.
Gut trainiert.
Dankeschön.
Jetzt also immer, aber heute besonders.
Also würdet ihr sagen, er sollte jede Woche fasten oder was?
Ich esse gar nichts mehr.
Das ist natürlich jetzt eine harte Prüfung, da wir hier wieder den leckeren Streuselkuchen der Bäckerei Balkhausen vor uns liegen haben. Zum ersten Mal gefühlt seit Jahren.
Ja, das haben wir uns vorgenommen bei den Media Days, weil ich gesagt habe, der Bucky, der wohnt so nah dran, der fährt ja immer im Rad vorbei. Mhm. Und ich habe gesagt, hol doch mal einfach ein Blech und dann frieren wir das ein. Das kann man ja wunderbar auftauen.
Wegtuppern.
Aber möchtest du nicht?
Das ist ja dieses Schöne, wenn es frisch ist.
Ja, ey, das ist aber noch wirklich frisch, so ist noch warm. Ne?
Kann ich das Rhabarberstück noch
bitte,
haben?
Denn
Rhabarber ist sehr gesund.
Vielleicht für die Zukunft Kirsche, das mag ich nicht.
Ich gucke einfach nur noch zum Fenster raus hier.
Ja. Den Originalstreuselkuchen haben sie ja nur montags und mittwochs und freitags. Die machen ja immer so eine Rotation.
Oh,
heute ist ja Dienstag, deswegen gibt es
Das heißt, ab übernächste Woche sind wir ja dann wieder montags beim Aufnehmen, genau. Ne? Dann gibt es frisch. Oh, gut.
Dann bist du ja durch mit Fasten.
Ja, ja, morgen. Morgen Mittag um 14 Uhr habe ich mir schon einen guten Fisch bestellt beim Nobel Italiener.
Aber Kaffee darfst du ja, ne?
Kaffee darf ich, ja.
Das hält dich über Wasser.
Und Wasser, ne?
Ja, genau.
Ich freue mich,
ja,
dass wir alle
auch
wieder da sind.
Ja, ich freue mich auch. Jetzt kann es endlich wieder
losgehen.
Vor allem,
dass du wieder da bist, Tobi. Ja,
Tobi. Du, Bucky hat moderiert beim letzten Mal bei den Media Days.
Ja.
Er war richtig, oder? Also da
also
ist
war
ein Talent.
War richtig scharf, muss man auch sagen. Und hat sich was vorgenommen, hat vorher wieder so, wie du ihn kennst, ich will das gar nicht und so. Also wenn es nicht Yannick wäre, würde ich sagen, das war ein Angriff auf deine Position. War sehr gut vorbereitet, ne?
Ich habe das gehört. Das hat mir gut gefallen. Yannick stellt sein Licht, der sowieso immer unter den Scheffel.
Genau.
Ja.
Ist tatsächlich zu hören berufen, aber lieber woanders, nicht in diesem Podcast.
Sehr gut.
Nimm mir nicht meinen Arbeitsplatz weg.
Aber eine Sache müssen wir mal machen. Und das geht jetzt hier auch, geht auch online an unseren Chef, der nicht will, dass wir den Namen nennen, Manuel Fischer. Wir müssen einmal zu viert irgendwo sein und Yannick kommentiert ein Drittligaspiel.
Ja.
Yannick kommentiert das Drittligaspiel.
Genau, weil er kann das ja auch. Ja. Er kann ja übrigens alles. Aber er tut ja immer so, als wenn er ganz kurz seit 3 Tagen erst in diesem Job ist, ne, und sowas.
Er hat vor 12 Jahren schon Fortuna Köln kommentiert.
Ganz genau.
Und die zweite Staffel, The Next Wolf Fuß, das ist es. Yannick Bakic hat bereits gewonnen. Also, liebe Freunde von Magenta, das ist unverhandelbar. Ansonsten wird Wagner für immer fasten.
Steig hier einfach aus.
Streik. So, dann haben wir das.
Ja, Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter kommt man ohne ihr.
Ja,
genau.
Yannick. Deswegen.
Ach, Janik, ja, was sagst du? Wollen wir nicht einfach anfangen?
Ja, aber da du jetzt wieder da bist, wird das heute ganz sicher
die beste Folge aller Zeiten.
Es wird die unentschiedenste Folge aller Zeiten, glaube ich.
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit ganz offiziell herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Folge 80 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Jetzt sind wir alle wieder beisammen, versammelt am Tisch in den Schäfer-Studios im Westen Kölns.
Ja, das wird nicht gesagt. Bei mir sagst du fast die Adresse durch.
Wir beginnen mit dem Mann, der auch in diesem Sommer Urlaub gemacht hat, und zwar unter anderem in den Dolomiten. Richtig, ne?
Richtig.
Habe ich doch gesehen bei Instagram. Ja, genau.
Mit meinen Töchtern.
Deswegen war er kurz vor dem Fernsehformat Dolomiten kaufen, wohnen. Er ist aber doch lieber zurückgekehrt zu seinen anderen 3 Zinnen, sagen wir es mal so. Thomas Wagner.
Das ist ja großartig.
Dann der nächste. Seinen Urlaub verbrachte er unter anderem in Griechenland. Das hast du ja auch schon erzählt. Ne? Jetzt heißt es wieder Fußballmarathon im Westen nix Zeus. Hier ist unser Koloss von Rhodos. Christian Straßburger.
Jammers.
Und dann haben wir noch einen, der war in der Sommerpause auf Sardinien. Wenn man dorthin fliegt, dann nennt man das Flugzeug auch liebevoll Sardinienbüchse. Er ist der Pauschaljurist von 4:3, kennt alle Regeln und Details. Yannick Bakic.
Dankeschön. Wunderschönen guten Mittag.
Ich bin Tobi Schäfer. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich wieder mittendrin sind in der Saison. Der erste Spieltag liegt hinter uns. Ihr wart ja schon bei den Hotspots oder bei den wichtigsten Dingen mit dabei am Freitagabend. Da sprechen wir gleich in aller Ausführlichkeit drüber. Wie war's? Wie ist es wieder drin zu sein in der Saison?
Ich habe insgesamt nach wirklich 8 Wochen Fußballpause habe ich echt gedacht, es könnten noch 2-3 Wochen gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, der Freitag hat mich schon so direkt angefixt, also von 0 auf 95 würde ich sagen. Es war einfach geil an der Hafenstraße. Selbst Niederlechner hat mir zugeraunt, schon noch vor dem Interview, das war ja fast wie Bundesliga. Also es war geil und es war für ein erstes Spiel, finde ich, auch ein richtig gutes Fußballspiel. Und ich war so begeistert, dass ich mir nachher mal die RWE-Hymne vorgenommen habe. Oh, RWE, das ist von Siv Malkenquist. Das war eine
Adiolé.
Ja, das war eine Schlager, also eine richtige Ikone in den 60er, 70er Jahren. Ja. Warum hat die das für RWE eigentlich eingesungen?
Das ist dann, glaube ich, abgewandelt worden.
Ah, okay.
Im Original heißt es dann, wenn RWE gesungen wird, heißt es eben Adiolé.
Ah, okay.
Das wird auch in anderen Arenen gesungen, beim Eishockey, bei den Iserlohn Losers zum Beispiel, singen sie dann OIEC.
Ja, so, okay, alles klar.
Relativ beliebtes Ding.
Ja.
Was ich ja in Essen am meisten liebe, ist der Schneewalzer, der RWE-Walzer.
Aber sie haben da ein kleines Problem, irgendwie den Ton genau richtig zu treffen. Entweder es ist total laut oder eher so ein bisschen leise. Also vielleicht liegt das an den Ecken, die noch offen sind. Ich weiß es nicht.
Und die sollen ja bald geschlossen werden. Ja. Ne? Also das haben wir auch erfahren. Ich muss sagen, wir haben ja auch hin und wieder Kritik geäußert am DFB. Auch zu Recht, aber in dem Fall muss man sagen, Gott sei Dank hat das alles funktioniert zusammen mit der, CIS, das CIS-System, das ist doch da, wo man das einträgt, ob die Polizei das dann alles handeln kann und so, das hat ja auch alles seine absolute Berechtigung, aber dass dann der DFB es durchgebracht hat, dieses Eröffnungsspiel zu terminieren.
Und nicht Hoffenheim-Havelse zum Beispiel.
Zum Beispiel, was natürlich auch wunderbar ist. Ja. Da muss ich sagen, Gratulation dazu, das war eine richtige Entscheidung, denn nicht nur die Drittliga-Fans, die ja immer mehr werden, haben sich gefreut, sondern dieses Spiel hat Fußball-Deutschland elektrisiert und es hat auch noch abgeliefert. Manchmal freut man sich ja ein paar Wochen auf was. Und dann macht man das Geschenk auf und was sind drin? Gestrickte Socken. In dem Fall war es einiges mehr.
Allein, dass der DFB-Präsident da war, auch Niko Kovac saß auf der Tribüne.
Andreas Rettig.
Hattest du im Vorfeld nicht mitgerechnet, dass Niko Kovac kommt, ne?
Also das zeigt ja auch, wie groß dieses Spiel auch ist. Magenta hat es ja auch groß aufgezogen mit besonderen Kameras. Ich glaube, das kam auch sehr gut rüber, dass man diese Cine-Style-Kamera, war ja auch immer beim Jubel mit auf dem Feld und auch dieses Bild von Niederlechner, wie er sich auf das Wappen schlägt, das ist ja schon eine besondere Übertragung auch gewesen. Und dieses Spiel hatte diese Größe auch verdient dann.
Ich muss auch sagen, was mich echt so ein bisschen überrascht hat im Vorfeld, weil die Leute so gefragt haben, was machst du denn am Wochenende? Weil die zweite Liga hatte ja auch ein großes Eröffnungsspiel mit Schalke gegen Hertha. Und trotzdem haben ja ganz viele Fußballfans gesagt, boah, das sind ja zwei geile Spiele. Also man hat das so irgendwie als Paket fast genommen. Und ich kenne ganz viele, die Second Stream geguckt haben, weil sie auch diese Ansetzung geil fanden.
Mhm. Ja. Jetzt seid ihr schon mitten reingetaucht. Wir bleiben auch bei dem Spiel, aber saugen vielleicht vorher nochmal ganz kurz ein bisschen Atmosphäre ab und tauchen nochmal ganz kurz ein in die Tore vom Freitagabend, vom Eröffnungsspiel.
Und dann ist der Ball im Tor! Rot-Weiß Essen eröffnet diese neue Drittligasaison. Niederlechner ist durch und der Ball ist im Tor. Florian Niederlechner, erstes Profispiel für die Löwen. Onside-Tor.
Arbeitsnachweis.
Wie ist das so, selbst zu hören nochmal?
Ja, ich muss sagen, auf dem, das ist jetzt so ein bisschen Technik behind the scenes. Manchmal hat man ja Problematiken, hört man sich richtig gut, kommt der Klang richtig an. Das war an dem Abend leider nicht bei 100%. Dementsprechend muss man sich richtig reinwerfen. Also du musst dann wirklich dich zu 1000% konzentrieren. Das kann ich auch. Also wenn die Arbeit losgeht, dann ist das auch so. Aber ich musste mich manchmal entscheiden, höre ich jetzt mich selber oder höre ich unseren Experten? Und wenn ich dann selber so regeln muss, das, keine Ahnung, das passiert manchmal, vor allen Dingen mit dem Aufkommen, 20.000, 8 Millionen Kameras und so weiter und so fort, kann das mal passieren. Also soll gar keine Kritik sein, sondern einfach nur Real Talk, wie man heutzutage sagt. Deswegen bin ich nach Hause gefahren mit der Gewissheit, heute war es nicht 100%, aber 99 reicht.
Aber das Staude auf der Heimfahrt hat
das war wunderbar. Das hat der,
war das kalt.
Hat Veggie hast du doch geholt, ne?
Ja, an der Tankstelle, an der Tankstelle. Vom Hafenstübchen. Genau.
2 Euro für die 0,5 Liter
echt?
Flasche.
5,89 für 3 Bomben.
An der Tankstelle. An der Tankstelle.
Einfach geil. Ja.
Wobei Fabi Klos als Fahrer hat natürlich nichts.
Nein, natürlich nicht.
Also ich habe viel auch davon gesehen. Wirklich Kompliment für eine tolle Übertragung. Das war wirklich ein würdiges Eröffnungsspiel und auch sportlicher zwei Mannschaften, von denen wir unheimlich viel erwarten in der kommenden Saison. Sie haben es natürlich jetzt beide noch nicht komplett abliefern können. Das ist am ersten Spieltag ja auch nicht möglich. Aber auch dann am Ende des Tages, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis. Ergebnis. Essen kann sich nicht beschweren, wenn wir über die Geschichte sprechen mit dem Foul an Volland, wo er aufsteht, wo es dann eigentlich hätte Gelb-Rot geben müssen für Graulich. So, dann geht das Spiel vielleicht auch anders aus. Andererseits kann Essen auch, glaube ich, mit 2-0 in Führung
ganz
gehen.
Ganz kurzer Hinweis nur dazu. Nächster Tag in Bielefeld, Krodowski, der zugibt, dass er sich einfach nur fallen lässt, um die gelb-rote Karte zu ziehen, muss man jetzt auch sagen, ich habe ihn oft genug gelobt, also er hat ja eh schon diesen Ruf, also so Dinger, irgendwann haben die Schiris dich auf der Uhr, also wenn ich diese beiden Szenen vergleiche, dann muss man sagen, das eine wird dann unter Clever abgehakt und das andere, aber ich will sowas sehen wie Volland.
Ich würde auch sagen, da kommt Volland sehr, sehr gut bei weg, ne? Also passt zu seinem Charakter.
Ja, das kann ihm auch Tobias Graulich dankbar sein. Ich meine, was ist das für ein Tackling, ne? Wenn du schon gelb hast, der wäre durch gewesen. Aber das hat ja auch Uwe Koschinat gesagt, der hat in dem Moment nur das Tor im Blick, den Erfolg. Und genauso sollte es ja auch sein. Ne? Da lassen sich ja manchmal Leute fallen, die eigentlich ein Tor machen könnten, um den Elfer zu bekommen oder der Gegner gelb. In dem Fall einfach Gratulation. Ich würde gerne mal wissen, ob er danach gedacht hat, habe ich richtig so gemacht oder hätte ich mich mal lieber hingeworfen. Also da bist du wahrscheinlich auch im Zwiespalt. Bald, wenn am Ende 1-1 das Endergebnis ist.
Aber war es für euch vielleicht für die Löwen ein bisschen zu wenig? Ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft von den Löwen. Insgesamt fand ich, wenn ich jetzt beide vergleiche, beide Mannschaften, hat Essen für mich den stärkeren Eindruck gemacht, den besseren aktuell.
Nee, also für mich, ich muss ehrlich sagen, das haben die Löwen auch richtig gesagt, das war ja am Anfang fast ein Unterbietungswettbewerb. Wer ist denn hier der Favorit und sowas? Also ich meine,
Essen... Ja, das auch in Sachen Kader, Etat und sowas, ja. Ne? Also, dass die sich beide im Mittelfeld sehen in der Liga. Also, wer hat denn den höchsten Etat der Liga, wenn die beiden es nicht sind?
Ja, aber ich habe das tatsächlich auch gehört, dass es also bei 60 jetzt gar nicht für die beiden um so viel Kohle geht. Das hört sich natürlich mit diesem Kader, würdest du jetzt sagen, dass die müssen den höchsten sein. Aber ich habe gehört, dass sie nicht den höchsten haben. Auch teilweise aus, aber das ist ja auch egal. Jedenfalls haben sie sich die Bälle zugeworfen. Oh nee, das ist der große Favorit. Kommen wir einmal zur RWE, zweitbeste Rückrundenmannschaft. Spielst zu Hause und hast dich verstärkt. So, und die Löwen, ja, die haben, wie viel hatten die Start? 6 Leute in der Startformation, die noch nicht drin waren. Das muss natürlich noch so ein bisschen reifen. Du hast am Anfang schon auch gemerkt, außer den ersten 5, 6, 7 Minuten, war Essen tonangebend im ersten Durchgang, aber dann zurückzukommen, und du hast auch schon ein paar Sachen gesehen, Niederlechner funktioniert sofort, und bei Volland habe ich zumindest gesehen, dass der die Liga voll annimmt, der hat so 3, 4 Defensiv-Zweikämpfe gewonnen mit seinem Körper, wenn der den reinstellt, der hat ja so einen tiefen Schwerpunkt, sein Vater war ja Eishockey-Nationalspieler, da hat er sich eigentlich, glaube ich, angeguckt, und du merkst halt direkt, die beiden sind nicht zum Abzocken da, sondern die sind Fans, die sind Löwenfans, und die haben übrigens auch was zu verlieren in der Spielzeit.
Und das braucht ja alles noch Zeit, und man sieht, glaube ich, oder hat gesehen, was auf die Löwen zukommen wird. Der Gegner oder die Gegner werden sich das erstmal anschauen. Dann bietet mal was. Das heißt, Patrick Glöckner weiß, worauf er mit seiner Mannschaft hinausarbeiten muss, nämlich selber aktiv zu sein. Wie machen wir das am besten? Wie gestalten wir unser Spiel? Da würde denen natürlich stetig zugutekommen, wenn man früh in Führung geht, sodass der Gegner dann auch mal gezwungen ist. Und das macht dann sogar Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße zu Hause. Ich meine, es gab in den ersten 15 Minuten fast 80% Ballbesitz für die Löwen. Dann hast du natürlich ein Problem, wenn du das nur hinten rumspielst und dann lange Bälle. Also das bringt natürlich gar nichts. Du musst mit denen, die du da vorne hast, natürlich unten rum agieren, ja, mit dem Fuß. Und das können die auch alle. Und das wurde auch immer besser. Aber dann passiert das Tor ja durch einen langen Ball von Dulic. Also du kannst dann hin und wieder mal diese Sache ausspielen und als Faktor nehmen, langen Ball. Aber ich glaube, nur wenn du vorher die Leute so mal richtig beschäftigt hast mit den Füßen.
Bin ich übrigens überrascht über diesen langen Ball. Denn das ist ja Niederlechner-Fußball. Also wenn du den die letzten Jahre erste oder zweite Liga beobachtet hast, der lauert ja immer da rum. Der lungert immer an der Abseitslinie.
Der rangelt
rum,
immer so gegen die
und da stehen sie dann am Ende letztlich auch, obwohl sie eigentlich, auch von Essen war das ja eine Top-Leistung, stehen sie letztlich nicht besonders
gut. Sie spielen auf Abseits und denken, es wäre Abseits. Ja. Das ist natürlich, wir können es ja bis heute nicht auflösen. Also
aber das
ja
ist
nicht
doch das Schöne. Ja, also wer jetzt auch nach dem VAR schreit in der dritten Liga, ich bitte euch, wie geil war das denn am Freitag?
Ist ja auch so, nur was
Tatsachenentscheidung, Ball im Tor. Weiter geht's.
Ja, was ich sage, es ist natürlich dann für die blöd, wenn es doch abseits gewesen ist, aber du darfst ja niemals aufhören. Also selbst in der ersten und zweiten Liga, wo es den Videoassistenten gibt, darfst du ja nicht aufhören. Du musst ja, wie sagt man, online bleiben.
Janik, du bist ja dann auch der Romantiker wie Volland und Niederlechner, die beide sagen, sie freuen sich auf eine Zeit ohne Videobeweis. Ja. Nur bei solchen Dingen wie jetzt am Freitag, da sage ich, das ist so eng, das können wir selbst mit der Kamera nicht auflösen, da brauche ich ihn auch nicht. Aber in der Historie des Fußballs gibt es so viele bittere Abseitsentscheidungen. Also bei dem Ding bin ich echt froh, dass du normalen VAR hast, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich bin ja auch für die Torlinientechnik, alles, was eine klare Entscheidung hat, klar, aber ich war froh, dass wir am Freitag ihn nicht hatten.
2013 in Wembley, hättest du da gerne einen Videoassistenten gehabt?
2013 in Wembley? Ja gut, also wer das nicht gesehen hat, dass Ribéry vom Platz muss. Und bei Dante weiß ich gar nicht, hätte er gegriffen. Der hatte gelb und muss natürlich gelb-rot kriegen, weil es wird ja mit Elfmeter sanktioniert. Aber würde da der VAR heute eingreifen?
Ich glaube nicht. Weil wegen Gelb greift er ja nicht ein, auch wenn es dann Gelb-Rot
genau,
wäre.
Genau, genau. Ja. Er hätte höchstens sagen können, das ist ein Foul im Strafraum, es hätte sogar Rot sein können, aber es ist die klassische Gelb-Rote Karte.
Also es war das Champions-League-Finale, was die Bayern durch das Tor von Robben gewonnen haben.
66 hätten wir den Videobeweis auch gebrauchen können.
Ja. Genau. Ja. Wobei, dann wäre es 2010
andersrum
gewesen, dann, ne? Mit Lampard.
Genau. Ja. Aber 2010 sind wir ja auch nicht Weltmeister geworden. Ist auch egal. Lass uns mal so ein bisschen weg von den Details. Das Spiel liegt ja schon relativ lange zurück. Wir ordnen dieses 1:1 vielleicht gleich mal so ein bisschen im Gesamtkontext ein, weil es gab ja unheimlich viele Unentschieden. 7 Partien sind unentschieden ausgegangen. Ist das ein Rekordwert?
Oder? Es ist für den ersten Spieltag auf jeden Fall ein Rekord. Und das gab es letztmals 2015 in der dritten Liga. Ja. Also schon ewig lange her.
Und ihr habt...
Da waren wir noch nicht.
Wir haben lange auch im Vorfeld über Kevin Volland gesprochen und er ist auch derjenige, der Protagonist ist in unserer beliebtesten Rubrik dieses Podcasts.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche kommt normalerweise immer am Ende jeder Episode, aber es passt jetzt gerade so schön.
Einfach mal aufbrechen, ne?
Ja, weil die Frage der Woche in dieser Woche nämlich von Kevin Volland kommt, soll in den zukünftigen Wochen aber natürlich auch gerne wieder von euch kommen, aus der Community. Ihr könnt uns gerne Fragen rund um die dritte Liga oder um den Fußball schicken, per Sprachnachricht an unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes. Ich habe auch eine Frage mitgebracht. Wie warm ist es hier drin eigentlich? Ich schwitze. Können wir nicht einfach mal ein Fenster vielleicht?
Ich mache mal jetzt gleich die Frage der Woche an und in der Zeit mache ich...
Das wird nett.
Findest du es auch so warm hier?
Gut, der sitzt ja in kurzer Hose. Der kommt vom Malerdienst. Aber ich habe eine lange Hose.
Der mag das ja auch, die Hitze. Also mir ist auch warm.
Gut, dann werde ich gleich mal ein bisschen runterregeln.
Als Affront nimmt er das mal.
Nein, überhaupt gar nicht. Bis dahin hören wir uns mal die Frage der Woche an. Hier ist der neue Star der dritten Liga.
Servus, hier ist der Kevin Volland und ich habe die Frage der Woche für euch. Bei welchem aktuellen Drittligist habe ich mein allererstes Profitor geschossen? Das war damals noch in der zweiten Bundesliga.
Ich mache mal ein Fenster auf, ihr erklärt das.
Das Ding ist, ich war ja dabei bei den Media Days, ich habe aber die Antwort vergessen.
Nicht dein Ernst.
Also sein erstes Profitor, damals in der zweiten, wann war das ungefähr?
Boah, wie alt ist der jetzt?
Wie alt ist er? 32?
33 ist er, glaube ich. Ja. Also Niederlechner ist 34. Mhm.
Okay, also da muss es ja normalerweise so 13, 14 Jahre her sein.
Was haben wir denn jetzt?
Und damit sind wir dann 2011.
Und er hat es in der zweiten Liga geschossen gegen einen, der jetzt Drittligist ist.
Hat Cottbus damals noch in der zweiten Liga gespielt?
Gehen wir mal gerade die Tabelle rüber.
Ich gucke mal gerade. Moment, der Gegner ist gesucht?
Der Gegner ist gesucht, genau.
So. Der Verein.
Der spielt aktuell in der dritten Liga.
Gott, ist das unangenehm, dass ich.
Okay, also Viktoria Köln kann es nicht gewesen sein. Es könnte Duisburg theoretisch gewesen sein. Es könnte Energie Cottbus gewesen sein. Saarbrücken war auch nicht da drin. Der Waldhof?
Nee.
Auch nicht mehr. Verl, Essen nicht. Ingolstadt?
Im Derby?
Könnte sein. Der Jan? War
nee, ich glaube nicht.
Damals wahrscheinlich eher auch nicht. Aachen auch. Aachen.
Osnabrück.
Aue ist natürlich auch Osnabrück ein gebürtiger. Havelse nicht, Hoffenheim nicht, Osnabrück, Rostock. Boah, da haben wir aber einiges. Wien, Wiesbaden können es auch noch sein. Es können theoretisch 8 Vereine sein. Also ich habe ja so rein vom Gefühl, würde ich sagen, Derby ist gar nicht so schlecht.
Ich wäre bei Aachen.
Oder Aachen.
Ich wäre auch bei Aachen.
Hast du irgendeine Ahnung?
Nee, gar nicht. Reines Bauchgefühl. Wirklich.
Aber bei dir muss es doch irgendwas klingeln, wenn du bei den Media Days mit ihm darüber gesprochen hast.
Ich habe seitdem so viel erlebt. Ich weiß es nicht mehr. Ey, ich habe da 60 Interviews geführt. Aachen, ich glaube, bei mir klingelt es ein bisschen bei Wien Wiesbaden, aber ich weiß
aber
nicht.
Aber wir können doch nicht das erste Spiel direkt verlieren.
Das jetzt ist ja nur so ein Zusatzspiel.
Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, wann er sein letztes Tor für die Löwen geschossen hat. Das war ja sein erstes Profitor.
Komm, lock mal Aachen ein einfach.
Boah. Ja, da wollen wir abstimmen.
Seit wann stimmen wir ab?
Ja, mach jetzt.
Ja, aber dann lass uns doch mal durchgehen. Was ist denn mit dir?
Ich habe gar keine Ahnung. Es wäre reines Raten. Also,
ja, was sagt denn dein Bauchgefühl?
Rhabarber. Na, irgend so jemand aus den Top 5 der ewigen Tabelle.
Ja.
Ja, aus Aachen gar nicht so schlecht.
Nee, aber ich habe. Also ich.
So weit oben sind die nicht, oder? In der ewigen Tabelle.
Zweite Liga?
Dritte Liga, meine also ich. Drittliga Tabelle.
Da ja, ist ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass es so ein großer Tradition, also deshalb ist Aachen nicht schlecht, aber es könnte doch zum Beispiel Osna sein oder sowas. Also einer dieser, ich meine, bei mir klingelt irgendwie sowas in meinem völlig verqueren Hirn, dass der gegen einen großen, so einen Traditionsverein aus dem Westen, also Rostock ist ja auch ein großer, aber ich glaube, dass es hier, also bei uns in der Nähe sogar einigermaßen liegt.
Ja, dann sagen wir meinetwegen Aachen oder Osnabrück oder.
Ich sag Osna. Was sagst du?
Aachen.
Was sagst du?
Ich war ja dabei, ich darf nicht antworten.
Komm, hau raus. Ja, komm, hier ist die Antwort.
VfL Osnabrück an der Bremer Brücke 2011, schon lange her.
Boah, 2011, aber 2011 haben wir aber richtig gut gehabt.
Gut.
Hat der sein erstes ist ein Profit Punkt, ne? An der Bremer Brücke gemacht. Dann müssen wir uns mal die Bildrechte einkaufen, wenn es soweit ist, wenn er zurückkehrt.
2011, wo lief denn da Premiere?
Zweite Liga DSF, oder?
Hattrick. Naja. Ja, also vielen Dank, lieber Kevin Volland. Ich tippe mal, dass wir ihn auch irgendwann hier nochmal persönlich sprechen werden im Laufe der Saison. Das kriegen wir bestimmt mal hin. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schickt uns die gerne und dann gibt es demnächst wieder die Fragen der Woche von euch. Und jetzt,
aber haben wir richtig beantwortet? Heißt 100% diese Saison, ne?
Ja, bis jetzt haben wir eigentlich jede Frage durch, außer eine vielleicht.
Warum? Letzte Woche haben wir auch beantwortet mit Marvin
Pourier. Nee, ich meine insgesamt.
Achso, ja.
Ja, da sind wir gescheitert. Achso, letzte Woche war ich aber übrigens überrascht, dass ihr euch ein bisschen schwer getan habt, weil dieses Thema Marvin Pourier ist der letzte Torschützenkönig, der aufgestiegen ist. Das wurde doch 100-mal durchgekaut in der vergangenen Saison.
Mir war das schon relativ früh klar, aber Veggie wollte immer auf Fink hinaus.
Entschuldigung.
Egal, also die Löwen 1-1 gegen Essen. Ich finde, das ist ein gutes Ergebnis für beide. Ich glaube, für beide war es wichtig, erstmal nicht zu verlieren im ersten Spiel.
Aber wir müssen schon noch ein bisschen über Rot-Weiß Essen.
Genau. Ne? Ich finde, auch für Essen ist es ein gutes Ergebnis. Wenn sie jetzt das Spiel gewonnen hätten, das würde das in Essen wahrscheinlich ein bisschen zu sehr aufladen. Dann wird's, glaube ich, dann wären sie jetzt auf einmal ja Top-Favorit auf den Aufstieg. Und so ist es, glaube ich, ein gutes Ergebnis, haben sich gut präsentiert. Aber klar, dass da Luft nach
für
oben ist.
Für die wird jetzt schwierig, dieses Spiel in Havelse.
Muss ja immer so ein bisschen Weitblick haben. Was folgt nach Havelse? Da kommt der BVB, da hoffen ja alle irgendwie drauf auf die große Sensation. Aber dieses Spiel in Havelse musst du ja jetzt ziehen, weil ansonsten, wir gehen ja alle davon aus, dass Essen jetzt nicht weiterkommt gegen Dortmund. Ansonsten hast du diese ganz große Euphorie aus dem Sommer direkt wieder erdrückt durch, ja, keinen Sieg in der Liga, Pokal aus und dann stehst du da. Deswegen ist dieses Spiel in Havelse
also
jetzt.
Ich würde auch schon sagen, dass Essen auch schon eine Chance hätte gegen BVB, oder? Zu Hause.
Also ich glaube, dass grundsätzlich zu Hause gegen jeden Gegner eine gewisse Chance.
Die sind ja auch noch nicht und haben ja auch noch nicht. Die haben, glaube ich, einen Transfer gemacht.
Ich glaube auch, dass sie gegen Havelse eine Chance haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber übrigens, die Hälfte der Karten für das Spiel gehen an die Essener.
Aber Yannick hat insofern natürlich recht. Du hast eine Wahnsinns-Euphorie. Du stehst gegen 60 im Blickpunkt bundesweit. Du stehst gegen Dortmund noch mehr. Und dann spielst du in der Eilenriede gegen Havelse und denkst so, ja komm, Havelse, also ich bitte dich. Und die sind ja, ich habe die in der Relegation gesehen, das ist echt eine richtig unangenehme Truppe. Das kann auch 3-4-0 für Essen ausgeben. Aber wenn du es eben nicht gewinnst, stehst du nach zwei Spielen mit zwei Punkten da. Dann hat irgendeiner schon sechs vielleicht. Ne, sechs können ja nur Duisburg oder Wehen noch
ja,
haben.
Ja, aber trotzdem.
Ja.
Und Viktoria Köln.
Ja, ja genau. Ja.
Aber was mir positiv in Erinnerung geblieben ist, ist die Bank von Rot-Weiß Essen. Da habe ich schon dann Unterschied gesehen. Also die Wechsel von 60 München waren nicht so erquicklich wie die von Rot-Weiß Essen. Da kam ja richtig, Brumme hat ja sofort funktioniert. Ich glaube, der hatte auch Wut im Bauch. Das haben ja Hofmann und Bouebari auf den Außen gespielt. Auch nicht schlecht, muss man sagen. Bouebari, der ist 19, den kannte ich gar nicht. Der hat das richtig gut gemacht. Martinovic natürlich, den ich als Torschützenkönig getippt habe. Immer noch ohne Pflichtspieltreffer, aber irgendwann ist es soweit. Aber auch er hat ja sofort für Wirbel gesorgt. Wer kam noch? Ein Obus natürlich, Müsel, ja, der letzte Saison eigentlich, wenn der fit war, die meisten Spiele von Beginn an gemacht hat.
Ganz kurz, Marvin Obus, groß geworden bei dem Fußballverein in dem Ortsteil, in dem wir uns gerade befinden. BCF-erin.
Das darf man sagen.
Aber Obus war auch direkt drin.
Ja, und der ist ja noch gar nicht fit. Der war ja auch verletzt und hat ja ein Jahr nicht gespielt. Wienand hat gespielt als Nummer 2, hat gespielt wie eine Nummer 1. Also Golz, Insektenstich, muss Medikamente nehmen. Und dann passiert das, was ja ein absolutes Phänomen ist. Letzte Saison habe ich ja, dann nehme ich einfach erstmal mich, habe ich gedacht, was macht denn der Uwe da?
Mit Wienand das?
Ja, wieso gibt er dem Spiele wie 60 und so weiter plus Niederrhein-Pokalfinale? Weil man vielleicht davon ausgeht, dass Golz den Verein verlässt. Und was passiert? Er hat alles richtig gemacht.
Ja, ja. Das muss man schon sagen. Der Uwe hat immer so einen speziellen Weitblick für manche Sachen. Auch in Sachen Kapitänsamt. Da kommen wir ja auch später noch drauf, dass Schulz weiterhin Kapitän ist, obwohl das vielleicht sportlich schwierig haben wird in dieser Saison, in die Viererkette zu rutschen oder
selbst in die Dreierkette. Ja, aber dann rutscht er in die Dreierkette, weil Bazzoli kurzfristig ausfällt. Und was macht er? Einen total soliden Job. Also dieser Kader ist ausgewogen jetzt schon. Man sucht hundertprozentig noch einen Stürmer. Also Vermey ist, glaube ich, vorbei. Wird wahrscheinlich zweite Liga oder sowas.
MSV.
Ja, müssen wir nicht groß drum herum reden. Ja. Also mit Essen ist voll zu rechnen.
Ja.
Aber die Sache mit Wienern, ich finde auch, also du meinst, dass Uwe Koschinat dem Golz ein Wespennest ins Bett gelegt hat.
Nee, das glaube ich nicht.
Aber du hast natürlich recht, Fußball wird immer rückwärts erzählt. Er hat alles richtig gemacht, indem er ihm ein paar Spiele gegeben hat. Er hat dann auch nach dem Spiel alles richtig gemacht, als er gesagt hat, wir haben wahrscheinlich den besten Torwart der Liga mit Golz, der jetzt nicht da ist. Und dann springt so ein junger Felix Wienand ein, der herausragend gehalten hat. Dem kannst du das dann auch sagen.
Aber bevor wir jetzt, also jetzt muss ich auch mal auf die Bremse treten. Also bevor wir jetzt hier anfangen zu heulen, wie weitsichtig das war. Jeder ging davon aus, dass Golz geht und es ging am Ende der Saison, außer im Niederrhein-Pokalfinale, das stimmt, ging es ja um nichts mehr für Rot-Weiß Essen. Die Klasse war gehalten, also dann kannst du das mit Weitblick dann, wenn du denkst, der andere ist weg, auch mal machen. Also jetzt zu sagen, der hat das gemacht, weil er gedacht hat, dass der im nächsten
das
Jahr...
Das haben wir nicht gesagt.
Nein,
das rückblickend hat er alles richtig gemacht. Ja. Aber du hast recht, wir werden jetzt nicht zu viel loben.
Nein, was ich jetzt sagen wollte, das ist so ein kleiner Mosaik, der dann darauf einzahlt, dass alles für dich erstmal läuft in so einer Saison. Auch das Ergebnis, dass sie das Ding dann 1-1 spielen, dass es nicht die gelb-rote Karte gibt und so, das sind alles so Kleinigkeiten, die deuten darauf hin, irgendwie hat Essen
plus
so ein bisschen Schwung.
Es geht ja fast auf, dass alle denken, Martinovic spielt, immerhin 7 Treffer in der Vorbereitung, dann sagt er aber, ich lasse Safi spielen und wenn der das 2-0 macht, hat er jetzt nicht, das ist hypothetisch, aber dann wäre ja alles richtig gewesen. Genau. Aber so war ist ja nur der erste Spiel.
Aber man muss schon sagen, das hat ja auch Fabian Klos gesagt, der vorher zu mir, wir haben so ein bisschen gefrotzelt, der sagte, den Uwe nehme ich gleich mal in den Arm. Also Koschinat war ja so im Tunnel, also der war ja also angespannt, als wenn das Dach gleich wegfliegt, der weiß schon auch was da. Also der hat die letztes Jahr mit einer klasse Rückrunde gerettet, aber das ist für ihn natürlich jetzt, wir haben ja oft darüber diskutiert, in der Retterrolle in Bielefeld-Osnabrück nicht geklappt. Wenn er jetzt oben mitspielt oder aufsteigt, ist es ja für ihn wieder ein richtiger Booster seiner Karriere.
Ja, total.
Und ich glaube, er weiß auch, dass da schon eine Menge Erwartungshaltung da ist.
Ist auch eine große Chance einfach für ihn mit der Mannschaft. Ne? Wer so ein bisschen zu kurz kommt bei der ganzen Nummer, ist immer Moustier. Also selbst bei mir ist der... Also
kommt nie zu kurz.
Sag bitte noch einmal den ganzen Namen.
Ja, den war Tom Ludewig Baptiste, ich weiß ihn nicht auswendig. So. Keine Ahnung.
Aber den, wie vom Torschützen von Essen, den kannst du.
José Enrique Ríos Alonso.
Woher kommt der nochmal?
Das hört man ja am Namen, aus Stuttgart.
Das mache ich schon einmal
Der Bucky fängt jetzt an, über Moustier zu.
Nein, weil bei Moustier, und das, so ist ja auch das erste Tor wieder gefallen, ist ja so ein typisch dritte Liga, ein langer Einwurf. Ja. Also ich finde, das ist ein Instrument, was es im Profifußball so kaum noch gibt, also vor allem in der ersten und zweiten Liga nicht, da werden die Einwürfe alle kurz geworfen. In der dritten Liga ist das einfach noch eine Waffe, auch Malone bei Aue jetzt oder auch Decker bei Ingolstadt, das ist... Das erinnert mich immer so ein bisschen an Harald Kartemann, Fortuna Düsseldorf. Weggie, du weißt doch wahrscheinlich,
genau,
was er da macht,
oder? Das war der erste Weitwerfer, habe ich auch sofort dran gedacht.
Harald Kartemann,
Wahnsinn. Das war der erste in der Liga. Übrigens, ganz traurige Nachricht von Rot-Weiß Essen, Frank Milles verstorben.
Oh, was?
Ja, der hatte schon im Mai eine schwere Herzattacke und lag jetzt, glaube ich, im Koma. Ich habe es gerade, die Kollegen der Bild-Zeitung melden es gerade. Und das ist ja eine Essener Vereinslegende. Boah. Und wirklich das war einer meiner Lieblingsspieler früher in der Bundesliga, so ein Schlitzohr, ich habe den total gern spielen sehen.
Weltmeister 90 geworden.
Genau, in Gladbach und in Dortmund, also und auch ein total, wenn man ihn gesehen hat bei so Benefitspielen oder bei Veranstaltungen, total angenehm, mit dem konntest du über die Historie reden, also das finde ich schon sehr traurig, muss ich sagen.
Rolf Göttel, der ehemalige Stadionsprecher am Bökelberg, hat immer gesagt, Frank Mill, also es ist beides Legenden, die sich jetzt im Himmel wieder treffen, ja. Traurig.
Ja, krass.
Ja, traurige Nachricht. Dann unser herzliches Beileid an Familie und Angehörige von Frank Mill. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf die anderen Vereine, die am Wochenende gespielt haben, die auch zu den Aufstiegsaspiranten zählen. Und so richtig hervorgetan hat sich keiner. Vielleicht zuerst mal auf das 0:0 im Ost-Derby zwischen Aue und Rostock. Auch ein Ergebnis, mit dem kannst du natürlich erstmal leben. Aber ich glaube, speziell von Rostock haben wir uns schon ein bisschen mehr erhofft, oder?
Ja, ich finde es schon auffällig, dass so die Top 4, wie wir sie genannt haben, ja auch in der ersten Folge, dass die alle nicht gewonnen haben. Ich fand den Auftritt von Rostock jetzt okay in Aue, aber mehr auch nicht. Also habe ich mir schon mehr versprochen. wenn du ganz viel Pech hast, verlierst du da 0-1, ne, wenn Stefaniak den Elfmeter reinmacht.
Aber ich glaube, für solche Mannschaften ist es halt wichtig, du musst aus den ersten 3-4 Spielen so einen Zweierschnitt eventuell holen, ne? Und so ein Prestigeduell in Aue, das darfst du vor allen Dingen nicht verlieren. Natürlich kannst du mit dem Sieg ein Ausrufezeichen setzen, aber Punkt mitnehmen. Ich glaube auch, dass Uphoff schon immer mehr so in diese Rolle reinwächst, ein richtiger Rückhalt zu sein. Hatte ja lange auch in Freiburg auf der Bank gesessen. Guter Torwart, dann schon mal wichtig.
Den Elfmeter hält er auch richtig stark.
Also das ist ein richtig guter Elfmeter, den er rausholt, weil der ist, also Elfmeter gut und schlecht, aber der ist nicht schlecht geschossen. Ne? Also ich finde, mit dem Punkt können die gut leben.
Die sind letzte Saison ja grausam gestartet, die Rostocker. Insofern vor allen Dingen auswärts. Und Vicky hat es gesagt, ich war da nicht so, also ich habe das noch nicht verstanden. Jetzt weiß ich, was du meinst mit Erzgebirge Aue. Ne? Du siehst ja theoretisch sogar die Möglichkeit, dass die da ganz oben auch mitspielen können in Liga 3, beziehungsweise im Dunstkreis. Also,
dass sie auf jeden Fall eine bessere Saison spielen. Ne?
Genau, und also in Aue einen Punkt holen oder überhaupt punkten, das wird jetzt nicht jede Mannschaft schaffen. Der Kicker schreibt ja auch von einem sensationell aufgelegten Kapitän, Franz Pfanne. Das hat man ja auch in der letzten Saison gesehen, anfangs kritisiert, direkt zum Kapitän gemacht, gekommen vom BVB 2 und mittlerweile ja Führungsfigur, bringt man sagt das ja auch. Und das brauchst du, wenn du aufsteigen willst, brauchst du auf jeden Fall eine richtig gute Defensive und die hat Hansa Rostock.
Das auf jeden Fall im Vergleich zu, ja, Saarbrücken, das war jetzt nichts am ersten Wochenende, muss man so sagen. Also,
aber da ist natürlich, im Nachhinein musst du ja immer gucken, wir interpretieren ja sehr viel immer in so einen ersten Spieltag rein. Ich kann mich erinnern, dass Schalke letztes
völlig
Jahr
zu Recht,
am ersten
nicht?
Spieltag gegen Eintracht Braunschweig 5-1 gewonnen hat und hat die schlechteste Saison seiner Vereinshistorie gespielt. Also man darf es doch nicht übertreiben. Aber wenn das Umfeld so fragil ist wie in Saarbrücken, was wir da alles gehört haben im Sommer, ne? Ärger, Gelder nicht freigegeben, Fanszene, Schwarz eigentlich schon in der Kritik und spielst dann wirklich nicht gut und holst aber beim Vorjahresvierten noch ein 1-3 auf, da spricht ja erstmal eher für die Moral. Und das kann dann schon sehr wichtig sein. Denn wenn du jetzt ein Heimspiel gewinnst, dann hast du tatsächlich mal für 2 Wochen Ruhe.
Das hat ja auch Alois Schwarz hervorgehoben. Die Moral ist intakt. Die Effizienz ist auf einmal da in Saarbrücken. Das, was irgendwie gefühlt jahrelang nicht da war, dass sie irgendwie eine Fahrkarte schießen nach der anderen. Aber trotzdem überrascht es schon, dass unter Alois Schwarz, der ja doch sehr defensiv denkt, dass er sich da 3 Dinger fangen in Cottbus. Ne?
Definitiv.
Und Glück war ja auch noch dabei, ne? Also ja, in Cottbus, das muss man auch sagen. Also,
Energie hätte das Spiel klar gewinnen müssen.
Sag mal so, in allen 3 Ligen sind die Schiedsrichter jetzt nicht überall gut aus den Startlöchern gekommen. Und da war ja auch, das sagt ja Alois Schwarz auch, das Spiel war im Prinzip so ein Bild der Vorbereitung, also wild und auf und ab. Und er fordert ja auch noch Nachverpflichtungen und so weiter und so fort.
Ist schon auffällig, dass er das so ein bisschen herausstellt, ne? Also genau. Vorbereitung nicht gut, wir haben viele Verletzte und eigentlich sind wir noch gar nicht auf 100%. Das ist schon, also.
Ja, insofern war ich überrascht, dass du dann nicht die Dinge, die halt klar sind, strukturiert, dass du die auch aufbrichst. Also wir reden ja über, hast du ja vorhin gesagt, Kapitäne. Und das bei Saarbrücken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat mich schon massiv überrascht. Also letzte Saison hat er sogar noch auf ihn gesetzt. Ne?
Manuel Zeitz.
Genau, Manuel Zeitz auf ihn gesetzt. Der war ja bei Rüdiger Ziel eigentlich draußen. Dann kommt Schwarz, hat ihn wieder in die Dreier- oder in die Abwehrkette gestellt. Und jetzt heißt es überall, er hätte sein Amt zur Verfügung gestellt. Ich habe mir ein bisschen vom Format vom Stadionsprecher
angeguckt. Von Tauzi habe ich gestern auch gehört.
Tauzi ruft an, wo er sagt, das stimmt nicht. Also ich habe nicht mein Amt zur Verfügung gestellt, sondern der Trainer ist zu mir gekommen, hat gesagt, dass du das nicht mehr bist. Und dementsprechend hat er dann gesagt, verzichtet er auch darauf, in den Mannschaftsrat zu gehen. Also das sollte man mal besser recherchieren. Das hat der Verein
gut kommuniziert oder clever kommuniziert.
Das ist ja dann schlecht kommuniziert.
Das ist schlecht kommuniziert.
Weil wenn es dann nicht stimmt, wie...
Nee, sie haben nicht die Unwahrheit gesagt. Alois Schwarz hat gesagt, er ist freiwillig aus dem Mannschaftsrat zurückgetreten. Okay, hat aber nicht verraten, dass er ihn vorher als Kapitän nicht mehr haben wollte.
Aber wenn dann... aus internen Podcasts oder sowas dann rauskommt, wie es ganz genau war, dann ist es auch nicht mehr gut kommuniziert, weil dann wird eher ein Konflikt raus. Ich muss sagen, ich sehe die Entscheidung gar nicht so tragisch. Also eins ist ganz klar, Zeitz ist nicht mehr der Jüngste. Er wird eh immer ein in der Hall of Fame des 1. FC Saarbrücken sein, aber wenn ich nicht ständig auf dem Platz stehe, kann ich auch einen Trainer verstehen, der sagt, ich brauche jemand mit der Binde am Arm, der immer auf dem Platz ist. Zeitz wird ja trotzdem keinen Einfluss verlieren. Also wenn der was sagt in der Kabine, werden die trotzdem zuhören. Und du hast in dieser Konstellation in den letzten Jahren immer oben mitgespielt, aber hast den großen Sprung nicht geschafft. Dann zu sagen, ich möchte einen anderen noch mehr in die Verantwortung nehmen, das sehe ich jetzt mal erstmal nicht als Krisenproblem.
Die Argumente kann ich verstehen. Genau, ja, aber
aus sportlicher Sicht völlig, aber warum machst du da nicht eine Art Doppelspitze? Warum sagst du da nicht, Sonnenberg ist mein Kapitän, der zweite ist Sontheimer und ein dritter ist Zeitz oder so?
Ja, weil er das dann wahrscheinlich sagt, dann Zeitz auch, okay, dann nimmt ein anderer die Binde, dann versuche ich dieses Jahr noch zu spielen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Zeitz so, ich schätze den nicht ein, dass der da total beleidigt darüber ist.
Nein, aber er ist enttäuscht und das auch zu Recht. Ja, das ist sein letztes Jahr, das ist eine Koryphäe. Dem nimmst du nicht die Kapitänsbinde weg, sondern du sagst ihm, du bist vielleicht in dieser Saison nicht mehr immer die Nummer 1 bei mir, aber du hast hier so große Verdienste, also mal ganz ehrlich, das sage ich jetzt mal so salopp, was denkt denn Alois Schwarz, was er in Saarbrücken wäre, im Gegenteil im Vergleich zu Manuel Zeitz. Also der ist seit ein paar Wochen da. Zeitz ist seit einem Jahrzehnt da, hat da alles miterlebt, alle Aufs und Abs. Und dann machst du das geschickt, mach dir doch die Baustelle nicht auf. Genau. Die Mannschaft steht ja auch hinter Zeitz. Menzel zum Beispiel war der Vizekapitän, der ist auch nicht mal im Mannschaftsrat. Dem haben sie auch gar nichts an Führungspositionen gegeben für die Öffentlichkeit. Ich finde einfach, unabhängig davon, dass die jetzt gewählt sind, das sicherlich auch können und das, was du gesagt hast, auch verständlich ist. Aber wenn einer sein letztes Jahr hat, mit der Vita, mit dem Herzblut, mit dem Ansehen auch bei den Fans, dann lässt du den wirklich Kapitän sein und dann machst du das nicht auf und zeigst ein bisschen Klasse. Da fehlt mir die Klasse.
Ich finde, das ist so ein bisschen wieder so bei dem Begriff Weitblick. Man muss auch so ein bisschen Gespür haben für eine Stimmung im Verein, was mal passieren könnte im Laufe einer Saison. Ich bin voll bei dir, dass Sonnenberg das völlig zu Recht auch ist, wahrscheinlich weil er Führungsspieler ist jetzt in der nächsten Saison aus sportlicher Sicht. Aber es gibt Phasen in einer Saison, wo andere Qualitäten gefragt sind, auch mal abseits vom Samstag und Sonntag von den Spielen, so in der Woche, das mal zu moderieren als Kapitän, auch mal ein Interview zu geben, ein kritischeres oder einfach mal um die Wogen zu glätten irgendwo. Und das fehlt mir aktuell. Da hätte ich Zeitz mit drin gelassen.
Ich weiß nicht, wie der Prozess war. Und wenn du sagst, dass Zeitz selber sagt, er ist enttäuscht, dann ist es natürlich was anderes, weil ich habe echt gedacht, dass Zeit sagt, okay, ich spiele mein letztes Jahr, das will ich noch ein bisschen genießen, mein Wort hat eh Gewicht, aber ich brauche die Binde nicht, wenn ich kein Stammspieler bin. Wenn er sagt, er ist enttäuscht, dann ist es natürlich dann könnte es natürlich ein Problem werden.
Es sind vor allem die Fans ja auch enttäuscht.
Ich glaube, das wird noch ein, also ich habe das letzte Woche Donnerstag auf der PK gehört, das wurde so lapidar wahrgenommen, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema jetzt auch am Wochenende in Saarbrücken.
Ja, es wird halt gedacht, dass man alles so wegbügeln kann. Ne, das ist ja so ein Phänomen da auch oft. Wir sind ja auch sehr lange Jahre auch sehr eng im Saarland, ja, und haben die Qualitäten und das Besondere sehr oft hervorgehoben. Nur ich weiß nicht, ob jeder, der da auf der Kommandobrücke steht, in verantwortlicher Position, das überhaupt begreift.
Übrigens in der neuen 11 Freunde im Sonderheft für die Saison ein ganz, ganz toller Artikel oder ein Interview mit Manuel Zeitz, wo er nochmal über seine ganzen Jahre über seine Karriere erzählt in Saarbrücken. Ganz toll. Eine Leseempfehlung sozusagen.
Jetzt muss ich mir die 11 Freunde kaufen.
Würden wir gerne
die hast, ja du auch mit ihm, die hast du hoffentlich im Abo.
Nein.
Würden wir mit ihm auch gerne nochmal drüber sprechen, aber das mit dem Internet ist das eigentlich.
Das ist, weiß nicht, ob das schon geklärt ist, ja.
Aber es ist natürlich grundsätzlich häufig ein Problem, wie geht man mit Vereinslegenden um. Das gelingt auch bei großen Vereinen nicht immer total super. Bei Thomas Müller war es jetzt auch nicht der total glamouröseste und umarmendste Abschied. Und in der dritten Liga gibt es jetzt in Mannheim zum Beispiel ja auch. Ne, da sitzt jetzt ein Cello Sega, der ist auch nicht mehr Kapitän und sitzt auf der Tribüne. Terence Boyd ist jetzt nicht unbedingt eine Vereinslegende, aber zumindest auch ein gestandener Spieler. Spielt jetzt auch erstmal keine Rolle mehr. Das sorgt natürlich immer für Unruhe.
Das ist aber ein Unterschied. Zeitz geht in sein letztes Karrierejahr als große Koryphäe. Natürlich ist es bitter für Marcel Segert, Cello Segert, aber das ist so ein Ding, das muss ja dann die Entscheidung vom Trainer sein. Spielt der, ist der überhaupt noch mein Dings oder sitzt der nur die ganze Zeit auf der Bank oder ist gar nicht im Kader? Dann verstehe ich das schon mehr, auch wenn das natürlich für die Region, für die Fans und für ihn natürlich eine bittere Enttäuschung ist. Das ist ja kein, da machst du dir zwar auch was auf.
Ja, aber am Ende ist es in dem Falle ja so, der ist ja jetzt eigentlich seit 2-3 Jahren schon nicht mehr unangefochten, ne? Und jetzt kommt einer, ich kann das gar nicht einschätzen, weil da müsste man man ja das Training dafür sehen. Also der geht jetzt all in, Klavogger. Ja. Wenn es gut läuft, dann sagen alle, einer, der durchgreift, der guckt nicht mehr auf alte Verdienste. Und wenn es jetzt nach 7, 8 Spielen schlecht läuft, dann wird die Fanseele eh kochen, weil dann wird man ja sagen, ja, den Seegert hat er auch ausgemustert. Ich finde, den Fall kann man nicht ganz vergleichen. Aber es ist natürlich, gerade als junger Trainer, hast du damit eine weitere mögliche Baustelle.
Vor allen Dingen Gerhard Zuber sagte öffentlich, jetzt muss er dann auch gewinnen. Ja. Weil das, was ich gehört habe, ist, dass die sportliche Führung das so nicht wollte. Das ist ein Alleingang vom Trainer.
Aber das ist ja auch wieder Wahnsinn. Entschuldigung, wenn ich das sagen darf. Der holt den. Was hatte der für eine Vita? Dann retten die sich, die kaufen jetzt einen Vertrag mit Jan Regensburg auf und dann zählt er den eigentlich am ersten Spieltag schon wieder an.
Wir hören mal ganz kurz nochmal, was Felix Lohkemper zu den Personalien Cello Seegert und Terence Boyd gesagt hat, zu dem Thema, dass sie jetzt eben erstmal draußen waren.
Ja, schon sehr, sehr harte Situation. Ich bin auch ein erfahrener Spieler. Ich glaube, ich kann mich in die Situation ganz gut hineinversetzen. Was man den beiden nicht absprechen kann, die geben alles für die Mannschaft, sind charakterlich top. Ich hoffe, dass die Situation vielleicht nochmal verbessert, weil im Training hauen sie alles raus und dann schauen wir mal, was wird.
Also das muss man auch nochmal mal klarstellen, ne? Also Seegert und Boyd sitzen auf der Tribüne. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die im Training so schlecht sind, dass die noch nicht mal für einen Kader zur Verfügung stehen.
Da also, geht es aber meiner Meinung nach auch darum, dass ein Trainer Strukturen in der Kabine aufbrechen will.
Aber warum zum Beispiel, jetzt mal aus Mediensicht gesprochen, kommt Terence Boyd dann zu den Media Days und wird in dieser Saison medial sozusagen als Spitze aufgestellt. Ne? Dann musst du ja eigentlich als Verein sagen, da hätten wir gerne jemand anderen. Also irgendwo siehst du ja, gibt es da eine Meinungsverschiedenheit. Da will einer etwas, was die anderen nicht wollen, aber der eine, der es will, ist nun mal der, der es entscheidet. Und die anderen schauen sich an und jetzt sitzen die da und sagen, jetzt wollen wir mal sehen. Und wenn der nicht liefert, da kommt der Nächste. Also, und ich habe bei den Media Days abschließend dazu dem einen oder anderen, ob Waldhof oder nicht, die Frage gestellt, auch unseren Experten, hat der Waldhof aus der Vergangenheit gelernt? Und die Frage, wir gucken uns das nochmal in ein paar Wochen an, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, wir reden schon wieder in einer Art und Weise über den Waldhof. Also das wird langsam zum SV Hollywood.
Es sind so komische Aktionen und Entscheidungen. Also erstmal Boyd auf der Tribüne. Das ist, glaube ich, gefühlt dein teuerster Spieler im Kader, der keine Rolle spielt. Da wird sich auch ein Sportgeschäftsführer denken, so, okay, krass, wir haben so viel Budget auf der Tribüne sitzen. Warum spielt der nicht? Oder warum ist der nicht zumindest im Kader? Dann das zweite Ding ist ja, dass in der Startelf kein einziger Neuzugang stand. Sind die auch alle so schlecht eingekauft gewesen, dass die einfach gar nichts liefern können für diese Mannschaft?
Das ist doch eigentlich auch fast ein Affront an Zuber, oder?
Vor allem, was passiert? Lohkemper liefert ja, ne? Das ist ja, aber wer ist denn hinter Lohkemper, der Stürmer?
Vor allem, was passiert, wenn Lohkemper doch noch wechseln sollte?
Der wollte nichts dazu sagen, das ist doch auch schon genug gesagt.
Weil Beuth hast du ja verbrannt jetzt.
Also aber Lohkemper finde ich echt mal ganz cool, dass deiner sagt, ne, ich mache jetzt hier kein Treuebekenntnis, kann sein, dass ich weg bin. Ja, aber was heißt verbrannt? Also
unter dem Trainer zumindest.
Also Beuth hat letztes Jahr nicht mehr die Leistung gebracht, die wir von ihm jahrelang gekannt haben.
Und er war auch schwer verletzt, ne?
Ja, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass du gesagt hast, letztes Jahr hat Beuth alleine das Angriffsspiel beim Waldhof getragen. Und wenn der jetzt mal einmal auf der Tribüne saß, das ist natürlich total hart für jemanden, der sich wahrscheinlich auch in der Hierarchie ganz oben sieht. Aber wenn in zwei Spielen der Lohkemper weg ist und der Beuth spielt wieder, ich glaube, da denken wir manchmal eh zu langfristig. Dann schießt der ein Tor, dann liegen sie sich eh alle wieder in den Armen.
Ich glaube, gerade Beuth ist ja ein Typ, dem ist es dann eigentlich auch immer ein bisschen egal. Der hat so viel erlebt schon, der macht dann sein Ding und dann, ne?
Das kann ich nicht sagen, wie die beiden jetzt in der Kabine, weil die trainieren ja noch mit, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass die auch Einfluss auf die Mannschaft haben. Aber eins ist ganz klar, Klavogger ist ab Minute 1 jetzt absolut.
Aber warum geht der so ein Risiko von Anfang an, ja, auch gegen die eigene Vereinsführung sozusagen?
Ja,
ne?
Also aber vielleicht ist es der Trainer, wir haben ja schon lange über die Kaderstatik, vielleicht sagt er einfach, mit denen komme ich nicht mehr weiter. Das ist ein All-In, jetzt schon.
Und jetzt spielen sie am Sonntag in Rostock. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Dreier, den du da einplanen kannst. Also da steigt der Druck schon von Beginn an.
Wir schauen uns das an.
Wir schauen uns das genau an und sprechen vielleicht noch, weil wir eben bei Saarbrücken schon waren, noch kurz auf Energie Cottbus, die eigentlich mich mit am meisten überrascht haben, dass sie so nach diesem Umbruch fast schon, beziehungsweise nach ganz viel Spekulation dann so gut in die Saison starten, ja nur knapp den Sieg verpassen. Gut, sie haben natürlich jetzt Cigerci, er ist auch immer noch da, weiß man jetzt auch nicht so genau, ob das so bleibt. Ich weiß, keine Ahnung, ob das meines Wechselfenster, das dauert noch ein bisschen und das ist ein begehrter Spieler, wenn er jetzt die nächsten zwei Spieltage wieder doppelt trifft. dann...
Ja gut, da muss einer richtig viel Geld in die Hand nehmen, ne? Also dritte Liga halte ich für ausgeschlossen, glaube ich nicht, oder? Also wer bezahlt da 400.000 Euro? Und zweite Liga, klar, dauert noch lange. Oder es kommt unser Freund Olaf Janssen vom SV Sandhausen. Die haben ja 0-3 verloren? Nee,
1-2. 1-2?
Nee. 1-2?
Ja.
Okay, aber ich hörte, sie haben gespielt wie 0-3.
Ach so, okay. Aber nur mal eine Frage, Cigerci, also den kannst du doch nicht verkaufen. Das ist doch eigentlich die Lebensversicherung, dass Cottbus nicht in den Abstiegskampf kommt. Also da muss ja schon ein Zweitligist kommen, der den für 1,5 oder 2 Millionen holt. Aber
ist doch gar nicht so ausgeschlossen, oder?
Aber ich frage mich dann oft immer, da sagt irgendeiner, wir bringen das Geld mit, dass die Saison läuft schon. Also die Qualität kriegst du nicht für das Geld. Und also für Cottbus ist es ja essentiell wichtig, in dieser Liga zu spielen. Ich würde den einfach für unverkäuflich. Wenn dann einer sagt 5, dann ist es was anderes.
Also ich war überrascht, dass er so frei aufgespielt hat. Das war ja schon ein ziemlicher Hickhack zwischen ihm oder um seine Person. Finde ich immer erfrischend, wenn man das so ablegen kann. Also muss man schon sagen, ist sowieso auffällig, dass ganz, ganz viele Leistungsträger der letzten Saison schon wieder so direkt performen. Ne? Also auch Berkan Tatz als Topscorer, Kaya hat direkt getroffen als Torschützenkönig. Und ich glaube auch, dass... Cigerci bleiben wird. Ich glaube nicht, dass sie ihn abgeben.
Der war ja auch bei den Media Days und hat übrigens überhaupt gar keine Voltemade-Laune verbreitet oder sowas. Ne? Also ich wollte kurz den Puls hochbringen von Veggie.
Da krieg ich wirklich Schnappatmung. Ja. Wenn ich dieses Verhalten von diesem Rotzlöffel sehe, Wahnsinn. Ist beleidigt, geht nicht bei den Fans vorbei, weil er kriegt ja nur 2,4 vom VfB. Das ist doch das Allerletzte. Wirklich, da kann ich mich so drüber aufregen. Merkt man gar nicht.
Nein, aber Cigerci...
Nicht während der Fastenzeit, bitte.
Ist, glaube ich, super glücklich, liebt den Trainer, ist top mit der Mannschaft verbunden und zeigt das ja auch auf dem Feld. Aber ich bin mal gespannt. Hertha BSC zum Beispiel, wenn die da irgendwo, ne? Das wäre ja auch nochmal eine Geschichte irgendwie. Dann wollte ich noch sagen, Bethke, den haben sie ja auch gehalten. Ich meine, der war doch der beste, notenbeste Spieler.
Ich glaube ja.
Ne, letzte Saison.
Hat mich auch gewundert, dass er nicht gegangen ist.
Genau, der hat wahrscheinlich Angebote gehabt, sich dann irgendwo auf die Bank zu setzen. Und so sagt er, nee, ich setze mich nicht auf die Bank. Ne? Union, ja, als Nummer 2, sondern ich will spielen. Und dann ist lieber dieses nächste Jahr Energie Cottbus, wo du die klare Nummer 1 bist, natürlich Weltklasse. Da muss ich sagen, wer auch immer sein Berater ist, überragend, da wird jetzt nicht schon an die Moneten gedacht, sondern das wirkt wie ein klarer Plan. Das finde ich richtig toll.
Und wer natürlich auch direkt wieder performt hat in Cottbus, ist unser Experte Steven Ruprecht, sagt immer CDW. Klaus-Dieter Wollitz. Pele Wollitz hat nach dem Spiel ein heiß diskutiertes Interview gegeben, wo er zum einen die Schiedsrichterentscheidung anspricht, nämlich den Elfmeter für Saarbrücken, den Handelfmeter, und eben dieses Gegentor kurz vor Schluss, wo einer seiner eingewechselten Spieler nicht ganz gut aussah. Und zu beidem hat Klaus-Dieter Wollitz was gesagt.
In so einer Situation nach dem 3-1 einen Elfmeter zu geben, ist an Peinlichkeiten nicht zu überbieten. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Ich weiß nicht, wie man aus nichts einen Elfmeter gibt. Und dennoch, wie wir dann das 3-3 verteidigen, mit einer Hacke, ein junger Spieler kommt rein. 95., 96. Minute, ne, spielt auch den Ball einfach weg. Und freu dich darüber, dass du eingewechselt worden bist, um dieses Ergebnis über die Runden zu bekommen. Schon seit Monaten kriegen wir aus nichts Gegentore. Und das zermürbt eine Mannschaft, die so, ich sag mal, so intensiv, leidenschaftlich, wie ich finde, dann auch komplexen, modernen Fußball spielt.
Wie wir ihn kennen. Schon wieder on fire.
Ja, aber gut, so scharf war es ja gar nicht. Aber wenn er das, je nachdem, ob der DFB das sanktioniert, müssen sie vielleicht irgendwann doch Cigerci verkaufen.
Nein, aber also was die Schiedsrichter schelte, weiß ich nicht. Es ist ein Elfmeter, fällt ja, aus nichts. Auch. Also was ich viel schlimmer finde, ist diese Schelte an diesem jungen Spieler. Also,
aber es ist aber nicht der das Eigentor gemacht hat, ne?
Nein.
Er meint den Gegner.
Genau. Ja? Nee, er meint Janis Juckel, glaube ich. Der ist reingekommen und hat den Ball nicht richtig weggeschlagen.
Okay, das wollte ich sagen.
Ich habe mir die Szene auch nochmal angeschaut. Also, ja, also es war nichts mit einer Hacke oder sowas. Er hat den Ball versucht wegzuschlagen. Dann ist Kran, glaube ich, dazwischen oder Elongo Yombo und daraus resultiert dann das Tor. Bethke sieht ja auch nicht ganz gut aus. Ne? Also ist ja eine Verkettung dann.
Ja.
Aber den dann, also Pele Wollitz, der ist ja... Der hat ja keine erste Elf, der spricht ja immer von diesen heiligen Einwechselspielern, für den gibt es ja immer eine erste 15, erste 16, weil, das muss man ja schon sagen, hat ein gutes Gespür für Einwechselspieler und die sind mir ja extrem wichtig. Letztes Jahr Kraus, wie viele Tore hat der geschossen, ne? Und da jetzt so einen jungen Spieler in den Senkel zu stellen.
Meinst du, Kraus, Spieltag, den bringt er jetzt nochmal?
Das weiß ich nicht, aber, aber es, trotzdem, ich fand es irgendwie überraschend, warum man den jetzt so anzählt.
Dann werden wir mal beobachten, ob der junge Mann vielleicht zu Hansa Rostock wechselt nächste Woche.
Naja, also, bin ja froh, dass wir einen Pela haben. Macht ja mal Spaß mit den Interviews.
Auf jeden Fall.
Ja, also Energie Cottbus, ich habe es gesagt, für mich so ein bisschen die Überraschung des ersten Spieltages eben, dass sie so aufgetreten sind, wie sie aufgetreten sind. Was sind für euch Überraschungen jetzt am ersten Wochenende?
Also ich muss sagen, ich habe mir das Spiel größtenteils angeschaut und wir haben ja auch kommuniziert währenddessen. Paki, ich rede von Viktoria Köln. Ne?
Ach so.
Ja, das danach habe ich auch geguckt. Ja, aber das war jetzt nicht so überraschend. Ja. Das ist ja so, da hatte ich letzte Saison gesagt, das wird schwer. Wurde es ja dann nicht. Aber jetzt war ja der Umbruch wirklich. Also von A bis Zink, wenn man so will. Olaf Janssen auch weg.
Aber beim Stadion.
Ja, das muss ich einmal kurz sagen, bevor du weiter. Also
ich soll jetzt die Überraschung sagen, dann sage ich das. Also ich will sagen, es hat mich sehr überrascht, wie klar und gut die Viktoria Fußball spielt, wie das fortgeführt wird, anhängend an die Leistung vom letzten Jahr und auch wie der neue junge Coach agiert, dem ja wirklich. Im Prinzip wird ja er scheint ja ein sehr großes Talent zu sein, also es wird darüber gesprochen und das Interview danach, das hat man dann, da habe ich es auch nochmal schlussendlich gespürt, das bedeutet dem wirklich was. Hier in diesem Stadion, wo er seit 15 Jahren, hat er ja gesagt, Cheftrainer, wie die Mannschaft agiert hat, dass sie Lobinger Stand jetzt wohl halten, das ist für mich schon überraschend, hätte ich jetzt nicht so erwartet.
Also ich fand, sie hatten einen dankbaren Gegner zum Auftakt mit Schweinfurt, wo die Vorbereitung, glaube ich, nicht so gut lief. Ist natürlich ein Trainertalent, ne? Der ist bei der Viktoria, da gab es den Verein noch nicht mal, ne? Der hat da jeden Stein mit aufgebaut in der Jugendabteilung. Deswegen, ich habe ja auch vor der Saison gesagt, Ferl und Viktoria Köln halten die Klasse. Also ich hatte da ein gutes Gefühl. Ich finde, Otto ist ein super Transfer für die Viktoria. Ich glaube, der wird nochmal richtig zünden, weil das ja schon früher mal so ein richtiges Talent war. Also das war ja schon so gefühlt Nationalmannschaftsspieler vielleicht für Deutschland. Und der ist ja dann schon mit den Jahren so ein bisschen runtergekommen. Also ich glaube schon, dass der nochmal richtig zünden wird. Meine größte Überraschung, ich sage erstmal Janssen.
Ja.
Warum setzt der sich am Sonntag zum ersten Spiel von Marian Wilhelm so präsent ins Stadion? Macht man doch nicht, oder?
Verstehe ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, die haben alle ein ganz besonderes Verhältnis untereinander, dass der Wilhelm vielleicht sogar gesagt hat, ich bin normal bei dir, du machst das normal nicht so schnell, aber ich glaube, bei der Viktoria herrschen da andere Verhältnisse.
In der Konstellation finde ich das vollkommen in Ordnung. Wilhelm hat ja in der letzten Saison quasi alles von Janssen gelernt, die waren im Duo ja fast schon und Ich kann mir sogar vorstellen, dass Wilhelm das sogar gesagt hat. Olaf, setz dich mal nicht so weit weg. Vielleicht habe ich zwischendurch noch eine Frage an
dich. Das glaube ich jetzt.
Nein.
Aber stell mal vor, die verlieren.
Ja, das ist ja
das
Ding.
Dass der Janssen sich dann sozusagen auf dem Weg, er muss sich ja denken, dass die Fans dann, wärst du mal geblieben. Ne, da hätten wir hier gewonnen.
Janssen wurde ständig reingeschnitten.
Der wollte sich rechtfertigen für die Niederlage gegen FSV Frankfurt.
Das gefühlte 0-3.
Aber wenn es doch so eine Fußballfamilie gibt, wo das funktioniert, dann ist doch Viktoria Köln. Da wird doch Familie mit V geschrieben.
Ja, vielleicht machen wir jetzt auch mehr draus, aber was ist, wenn sie verlieren? Dann ist es wirklich so.
Wird also, Olaf auch mit V geschrieben?
Also meine Überraschung war, dass Sascha Mölders in der Halbzeitanalyse bei unserem Mikrofon Verlat so abgebaut hat. Da muss was vorgefallen sein, als die mal zusammen da waren, weil der geht zwei oder dreimal auf diesen einen halben Stellungsfehler oder sowas. Das war für mich die Überraschung.
Gut, meine Überraschung ist der SVW in Wiesbaden. Was ich da am Sonntagabend gesehen habe, war, ich habe nicht das gesamte Spiel gesehen, aber die ersten 60, 70 Minuten, das war schon richtig geil.
Und ich glaube, negativ Ulm. Die müssen aufpassen, dass sie schnell ankommen in der Liga.
Da müssen wir natürlich erstmal Joe Reichert die besten Genesungswünsche.
Das wollten wir eigentlich am Anfang machen, ja, sorry.
Das ist auch richtig bitter.
Scheiße.
Also,
vor allen Dingen, der hat ja alles im Knie kaputt, ne? Also,
ja, das ist das ein richtiger.
Aber ich glaube, der kommt zurück.
Total.
Der wird zurückkommen.
Natürlich kommt der zurück. Wenn einer zurück, nur das Problem ist, das kann auch 9 Monate jetzt dauern und dann ist die Saison im Prinzip gegessen und dann ist das, was wir sowieso gesagt haben, wobei Ulm ist ja wirklich eine Überraschungstüte. Genau. Das kann jetzt auch, ne, die können sich jetzt auch nochmal sagen, so jetzt erst recht, aber da fehlt natürlich Lieder, also nicht Michel Lieder, sondern wobei, das kann man im SSV Ulm sagen. Ich meine, da gibt es ja auch, was das Scouting angeht, gute Wege in Richtung Köln.
Clemens.
Genau, ja gut, ich wusste jetzt nicht, ob wir den Namen sagen.
Ja, aber ein erfahrener Viertligaspieler, der mindestens das Niveau für gehobene Dritte Liga und der auch vom Aussehen her an Joe Reichert ranrückt.
Genau, ist ein bisschen
bisschen ruhiger, muss man sagen, aber hat auch Führungsqualität. Ja. Kapitän von Borussia Mönchengladbach U23, deswegen hier unsere Überraschung von Veggie und mir zusammen, Michel Lieder.
Wechselt vom SSV.
Mit sofortiger der Wirkung zu den Spatz.
Vom Aussehen, aber Bundesliga auch.
Ja, nee, das sogar Nationalmannschaft. Ja, das stimmt. Er hat ja auch Jugendnationalmannschaft gespielt. Ja. Nee, aber weil du hast ja auch gemerkt von diesen ganzen Posts von Joe Reichert, ne, okay, das ist jetzt nur unterbrochen, also das ist ja keine ganz einfache Situation, finde ich. Du hast jahrelang unterm Radar als Verein agiert, dann steigst du auf, direkt Durchmarsch, hast bis zum letzten Spieltag oder bis zum zweitletzten Spieltag, in Hamburg haben sie da verloren, Chance zumindest auf die Relegation. Jetzt gefühlt, dass auch Spieler wie Tressel, Lechleiter, hat ja auch so ein bisschen nochmal einen kleinen Schub gebracht, obwohl Wörle ja auch tolle Arbeit geleistet hat. Und dann verlierst du das erste Spiel, verlierst deine Galionsfigur. Das ist, du hast nicht viel Zeit, in der dritten Liga anzukommen, das wissen wir ja auch.
Also machen wir uns Sorgen.
Das, nee, noch nicht. Nee,
Sorgen nicht, aber...
Aber ich meine, mir tut es halt leid für Reichert, ne? Das ist ja schon echt eine... Also das ist ja auch jetzt kein Alter, wo du sagst, mit 20 oder 21, da kommst du direkt wieder. Das ist schon jetzt echt eine bittere Verletzung.
Aber ich würde mir wünschen, dass Joe Reichert in der Zwischenzeit, wenn dann die OP, ich weiß ja gar nicht, ob er operiert wird, aber wenn er dann in der Rekonvaleszenzzeit ist, dass er vielleicht dann zu uns ans Mikrofon kommt, oder? Als Zwischenexperte.
Jetzt geben wir ihm erstmal die Zeit, ne?
Der braucht keine Zeit. Der ist jetzt schon im Prinzip, trainiert er gerade bestimmt.
Und Yannick sagt also, Wiesbaden heißer Aufstiegsaspirant.
Ja, hat mich schon überrascht, weil wenn man Wiesbaden liest, dann denkt man nicht erstmal irgendwie an Powerfußball, an Attraktivität, an alles Mögliche.
Aha.
Und das, was ich, also letztes Jahr war es ja auch wirklich so komplettes Niemalsland von vorne bis hinten. Und was ich jetzt so am Sonntag gesehen habe, das hatte was. Also der Trainer Nils Döring hatte auch davon gesprochen, so ein typisches Trainersprech. Triple A will er sehen. Aktiv, attraktiv, aggressiv. Hat man alles gesehen im Spiel.
Ja, aber der weiß schon auch, der muss dieses Jahr liefern. Also das noch so eine Saison Fall. Wird man ihm da nicht durchgehen lassen.
Man merkt einfach, und das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor für den Saisonstart bei vielen Mannschaften, die haben einfach eine eingespielte Offensive mit Kaya und Floto. Schleimer haben sie geholt, finde ich, ist ein guter Transfer. Und irgendwie wirken die viel aggressiver und irgendwie mit mehr Power.
Griffiger.
Genau, griffiger. Und was mich gewundert hat, beziehungsweise was auch ein Indiz dafür ist, dass das in der Mannschaft irgendwie funktioniert, der hat den Mannschaftsrat und den Kapitän einfach bestimmen lassen, von der Mannschaft selber. Also der hatte damit gar nichts zu tun. Das finde ich schon gut. Also Kaya ist ja jetzt Kapitän.
Aber wer Kaya behält nach der Saison und ihm sicherlich da auch nochmal das ein oder andere mitgibt an Brita-Filtern, hat dann schon Ambitionen.
Also wer das vielleicht nicht weiß, ne? Ich meine, Wiesbaden hat ja echt Kohle. Einer der reichsten Menschen Deutschlands, Sönke Sievers, der steckt ja da schon einiges rein, muss man ehrlich sagen. Ne? Und also da wird schon gut bezahlt in der Prita Arena.
Man darf nicht vergessen, sie haben das Bayern-Spiel im DFB-Pokal. Ne? Also bis dahin wird richtig Zucht drauf sein im Training.
Und ich weiß jetzt nicht, tut mir leid, wer es kommentiert hat, das Spiel, aber die Info hatte ich nicht, dass sie mit der Prita Arena im Guinness World Record Buch stehen, mit der am schnellsten aufgebauten Arena der Welt. 117 Tage oder so. So schnell hat noch nie ein Stadion gestanden.
Krass. Damals oder was? Oder wie?
Nee, insgesamt weiß ich. Das habe ich live bei Magenta Sport vernommen und das wird ja dann wohl stimmen, oder?
Ich gehe davon aus.
Aber ich weiß jetzt den Bezug nicht. Haben die jetzt nochmal aufgestockt?
Nein,
oder
damals
das gebaut
dieses
haben?
Stadion wurde in 117 Tagen gebaut.
Ja,
so schnell
diese
wurde noch kein. Ja, aber trotzdem, es ist Guinness World.
Ja, top.
Welche Stadt ist im Weltrekordebuch mit zwei Hauptbahnhöfen?
Moment mal ganz kurz, Mönchengladbach und Reit?
Richtig.
Ja, okay.
Ja, und dann haben wir noch ein anderes Team, das auch aktuell klar auf Aufstiegskurs ist, auf Durchmarschkurs, nämlich der MSV Duisburg. Tabellendritter aktuell, ist wieder da in Liga 3, direkt mal mit einem Startsieg am vergangenen Samstag gegen die U23 des VfB Stuttgart. Und vor Ort war auch der Kulturbeauftragte von 4:3.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch, denn fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch, hier kommt der Fucker der Woche.
Ja, Stefan Fuckert, ein Kollege von Magenta Sport. Ihr kennt ihn aus der vergangenen Saison. Er ist für unseren Podcast überall da im Einsatz, wo wir es selber nicht hinschaffen. Und er entdeckt so die kleinen Randgeschichten dann in den Stadien und liefert uns beliefert uns eben in diesen Geschichten. Warum elektrisch? Nochmal kurz erklärt. Er fährt immer mit einem E-Auto zu den Spielen.
Deshalb ist Saarbrücken für ihn zwei Tagesreise.
Genau. Mit Übernachtung, genau.
Und er hat sich jetzt mal beim MSV bzw. bei den MSV-Fans umgehört, wie das denn so ist, wieder da zu sein in Liga 3.
ihr den 4:3-Podcast von Magenta?
Mit Biggi, Strassi,
ja, natürlich. Ja, endlich einer, der im Thema ist. Ja, großartig. So, ihr seid ein Jahr lang überhaupt nicht vorgekommen. Noch nie. Ist das nicht eine Schande?
Eine totale Schande. Aber jetzt sind wir wieder da.
Was war schlimmer, abzusteigen oder nicht Teil des Podcasts zu sein?
Nicht Teil des Podcasts zu sein.
Richtige Antwort. Weiter geht's.
Haben wir denn jetzt gewonnen?
Was ist in diesem Jahr passiert? War das eine Reinwaschung?
Ja, das war schon eine Reinwaschung, vor allen Dingen, ich glaube, Duisburg, die Fans, also die Stadt Duisburg, die Fans und die Mannschaft und der ganze Verein sind doch enorm zusammengewachsen.
Ja, der Abstieg, das war alles scheiße, wirklich, aber man hat ja schon in der Vorbereitung dazu gesehen, dass sich viel geändert hatte von der Vereinsführung und alles.
Ich sehe es auch als kompletten Phönix aus der Asche, die vierte Liga, alle dachten, jetzt ist vorbei, aber nee, es war genau der Kehrpunkt, wo Duisburg gesagt hat und jetzt erst recht.
Ich habe heute mit Thomas Wagner, war ich ritualisieren, wir machen immer so ein Walking um den Decksteiner Weiher und er hat gesagt, er findet die Vereinshymne so geil und den Zebra-Twist. Er hat gesagt, pass auf, ich sorge dafür, dass ihr einen Ohrwurm kriegt am Montag bei der Aufzeichnung. Kriegt ihr das hin? Vereinshymne und den Zebra-Twist? Oh, nee. Mit den Damen. Den Damen, ihr könnt doch singen, oder?
Nein, also jetzt mit so wenigen.
Zebrastreifen, weiß und blau, wie geht's weiter? Nee, zu wenig Alkohol drin, oder was? Ja, hör doch mal auf mit dem Radler, Mann.
Das ist kein Radler.
Was ist das?
V-Plus, sag mal.
Was für ein Ding?
Kinderbier.
Hört euch das mal an, die Aufstellung. Gerade auch die Local Heroes, wie die hier begrüßt werden. Ist ja selten, dass man sich bei einer Aufstellung die Ohren zuhört. Jetzt hört euch das an. Echt laut. Auf besonderen Wunsch von Thomas Wagner, der sich dieses Lied gewünscht hat, habe ich jetzt auch endlich Sänger gefunden. Ach, herrlich. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ich finde die Hymne echt schön. Ja.
Kinderbier. V-Plus habe ich jetzt gelernt.
Dass es das überhaupt noch gibt, das wusste ich ja. Das habe ich mit 16 getrunken.
V-Plus oder was?
Ja, V-Plus, genau. Ich muss mal sagen, wir machen ja eigentlich gar keine Werbung, vor allen Dingen keine bezahlte Werbung. Aber wer auch immer jetzt gerade zuhört und vielleicht eine Firma hat oder so, vielleicht auch für Pflegeprodukte oder Haarspray oder sonst irgendwas, der hat jetzt die große Chance. Meldet euch. Für einen kleinen Obolus kann er doch diese Rubrik, der Fuckert der Woche, irgendwie mit seiner Werbung untermalen und das ganze gesammelte Geld geht an uns. Telekom. Nee, und ein bisschen kriegt vielleicht auch Stefan Fuckert, das wäre doch was, oder?
Ja, definitiv. Also ich finde, ich kann mir den Podcast ohne den Fuckert der Woche gar nicht mehr vorstellen.
Nein.
Ja, und genauso konnten wir uns auch eine dritte Liga ohne den MSV Duisburg eben nicht vorstellen, aber sie sind jetzt wieder da und das haben wir und alle anderen MSV-Fans auch einem Mann zu verdanken, der jetzt unser Gast ist hier in der frischen 4:3-Episode und zwar ist es der Trainer des MSV. Dietmar Hirsch ist da. Liebe Grüße, hallo.
Hallo, Grüße zurück.
Grüße.
Sagt man, ist dir lieber Dietmar oder Didi?
Wie ihr wollt.
Herr Hirsch.
Nee, dann die ersten beiden ist besser, wie gewollt.
Wie heftig ist die Gänsehaut noch? Zurück in Liga 3, ihr seid klar auf Durchmarschkurs, ne? Aktuell Dritter. Gab schon schlechtere Montage, beziehungsweise Dienstage, oder?
Ja, eine Woche startet immer ganz gut, wenn man gewonnen hat. So, vor allen Dingen das erste Drittligaspiel, jetzt war ein hartes Stück Arbeit. Schwerer Gegner, ich glaube, wird von vielen so ein bisschen unterschätzt oder falsch eingeschätzt und wir haben gegen sehr spielstarken Gegner gespielt, hatten sehr viele Zuschauer, wollten irgendwie den Dreier einfahren, das haben wir geschafft. Wissen, dass wir noch Luft nach oben haben, aber ja, mit einem Dreier startet sich ganz gut.
Ist mir zu sehr im Tunnel schon. Also, das muss doch irgendwie noch gefeiert gewesen worden sein am Wochenende, so ein Auftaktsieg, oder?
Also, wir sind letztes Jahr ganz gut damit gefahren, dieses Jahr auch. Wir gehen von Spiel zu Spiel. Wir haben das relativ schnell abgehakt. Wir haben jetzt heute Training gehabt am Dienstag. Wir haben eine Videoanalyse gemacht und konzentrieren uns jetzt schon wieder auf das nächste Spiel. Wir haben jetzt eine etwas längere Woche, aber so ist es halt. Wir drehen jetzt nicht durch, nur weil wir auf Relegationsplatz sind.
Didi, wie siehst du denn eigentlich so, also wenn ich jetzt immer so lese, ich bin ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr von euch, glaube ich, anderthalb Spiele gesehen. Das war ja eher so, dass es bis zum Winter sehr solide war. Dann habt ihr euch abgesetzt in der Rückrunde. Jetzt lese ich manchmal, ihr habt einen Kader, der ja, zumindest dafür garantiert, dass es eine sorgenfreie Saison gibt. Ihr wart ja bevor du angetreten bist, war der MSV ja jetzt auch in den letzten Jahren wirklich nicht erfolgsverwöhnt. Siehst du das auch so, dass das problemlos möglich ist, die Klasse zu halten oder hast du da noch ein paar Fragezeichen?
Ja, ich glaube, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Fragezeichen sind immer da, aber ich finde, wir haben einen großen Vorteil. Wir sind eingespielt. Wir haben uns jetzt schon punktuell nur verstärkt, auch wenn wir jetzt mittlerweile 7 Neuzugänge haben. Aber da ist ja auch der ein oder andere jüngere Spieler dabei. Wir haben uns schon, glaube ich, in der Spitze verstärkt. Wir haben guten Kader und wir leben halt einfach diesen Teamgedanken komplett. Und ich glaube, das passt ganz gut zum Ruhrpott auch. Und wir sind mit den Fans eine gewachsene Einheit und das wollen wir auf den Platz bringen. Und dann hast du auch mal Spiele, so wie jetzt, die nicht überragend sind, aber wo man unheimlich viel Einsatz hat, wo man speziell in der zweiten Halbzeit die Kraft und die Power unserer Fans gemerkt hat. Wir haben da auf unsere Kurve gespielt. Und das macht das ein oder andere, was vielleicht fußballerisch mal nicht so läuft, wett. Und dieser Zusammenhalt, wie gesagt, bei uns im Team mit den Fans ist halt super und wird uns hoffentlich viele Punkte bringen. Aber wir wissen auch, dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben. Wir haben auch gemerkt, das haben auch die Spieler gesagt, es ist dann schon eine andere Hausnummer, dritte Liga und Regionalliga, es ist schon ein bisschen schneller. Und da werden wir uns jetzt in den nächsten Wochen noch besser anpassen müssen, um dann auch die Punkte zu holen. Aber der Anfang ist gut und ja, wir sind positiv gestimmt, dass wir die 45 Punkte, die wir ja möglichst schnell haben wollen, ich glaube, das ist so immer diese Marschrichtung, wo man sagt, okay, da ist man relativ sicher in der dritten Liga, dass wir die holen, aber es ist weit, also das sind viele Siege, die man einfahren muss.
Jetzt hast du gerade von dieser Transformation Regionalliga, dritte Liga gesprochen, das betrifft ja dann auch viele Spieler, die ja im Prinzip X-Faktoren waren bei diesem Aufstieg, wenn ich an Egerer oder Dittgen, die waren gar nicht im Kader. Wie schwierig ist das für dich, dann denen, die vor ein paar Wochen noch deine Helden waren sozusagen, zu sagen, jetzt habt ihr uns hier hingeführt, jetzt könnt ihr euch das aber mal von der Tribüne aus anschauen. Ich glaube, das ist echt in diesem Job wahrscheinlich das Schwierigste.
Ja, man muss es schon gut moderieren. Ich glaube, wir haben eine sehr offene Kommunikation. Wir nehmen die Spieler mit. Ich glaube aber auch, dass wenn jemand im ersten Spiel mal auf der Tribüne ist oder wenig gespielt hat oder gar nicht, dass er trotzdem noch sehr wichtig ist. Also ich habe ja gesagt, wir haben einen breiten Kader. Wir haben im Moment, glaube ich, eine ganz gute Trainingssteuerung. Wir haben eine gute medizinische Abteilung. Wir haben jetzt heute mit 24 gesunden Feldspielern trainiert. Wir haben noch einen mit Moritz Montag, der ist ein bisschen erkältet. Also das ist der einzige Ausfall aktuell. Das ist dann auch schon außergewöhnlich, dass man so einen breiten Kader hat und alle auf dem Platz sind. Aber man muss es moderieren. Aber ich sage auch, wir haben eine ganz andere Intensität in der gesamten Saison. Wir haben letztes Jahr immer von einem Marathon gesprochen, aber jetzt ist vielleicht ein Ultramarathon, weil wir haben 38 Spiele. Wir haben viele Reisen, die wir gar nicht kannten. Die weiteste Fahrt war letztes Jahr 2,5 Stunden. Wir fahren jetzt am Samstag über 6 Stunden nach Regensburg, kommen dann wieder. Okay, dann ist zwar Pause, weil wir nicht im DFB-Pokal sind. Wir haben aber demnächst englische Wochen und ich glaube schon, dass wir die ganze Belastung auf viele Schultern verteilen müssen auch irgendwann. Und deswegen bin ich froh, dass die Spieler da sind. Aber klar sind die, auf gut Deutsch gesagt, angepisst, wenn sie gar nicht erst im Kader sind oder nicht spielen. Aber wir versuchen das zu moderieren. Wir versuchen die Spieler, was ich eben sagte, mitzunehmen. Ich war auch Spieler, ich weiß, wie es ist und versuche da eigentlich sehr offen und transparent zu sein.
Genau mit diesem Hintergrund, wie gehst du dann zu einem Egerer zum Beispiel und sagst ihm, hör mal zu, du bist nicht im Kader. Also ist das wirklich so, dass du mit jedem offen sprichst oder hängt dann da einfach nur ein Zettel? Kannst du uns da mal mit reinnehmen in so eine Entscheidungsfindung und auch, wie du sie dann kommunizierst?
Also ich kenne es aus meiner Zeit, dass immer nur ein Zettel hing. Also ich scheue mich jetzt nicht davor zu sagen, wer nicht im Kader ist. Ich finde, das ist wichtig, dass man das in der Gruppe zumindest dann auch von Angesicht zu Angesicht macht. Meistens machen wir das so, dass wir immer bestimmen wir den Kader beim Abschlusstraining, aber meistens ist es dann so, dass ich eigentlich nicht möchte, dass nach dem Abschlusstraining noch groß über die Kaderzusammenstellung gesprochen wird. Aber wir haben ja dann zum Beispiel, jetzt hatten wir am Sonntag Spielersatztraining, da kam der ein oder andere Spieler und dann haben wir schon mit ihm gesprochen, haben ihm das erklärt. Aber in der Regel versuche ich dann auch, wenn es irgendwie passt, auch im Vorwege schon zu sagen, wenn jemand nicht im Kader ist, klappt nicht immer oder mache ich nicht immer, aber jeder Spieler kann dann kommen. Wir gehen aber auch viel auf die Spieler zu und wie gesagt, offene Kommunikation und jeder soll dann auch verstehen, wieso, weshalb, warum.
Es ist ja bei euch aber auch jetzt eine total andere Rolle, die ihr habt als Verein. In der vergangenen Saison wart ihr der FC Bayern der Regionalliga, ihr wart die Gejagten, ihr hattet den Druck, eigentlich auch wieder aufsteigen zu müssen. Das heißt, ihr musstet jedes Spiel auch gewinnen. Das ist jetzt anders. Jetzt seid ihr der Aufsteiger, ist zwar immerhin auch noch der MSV Duisburg, aber trotzdem ist der ganz große Druck ja jetzt dann nicht da. Oder wie nimmst du das wahr? Ist es jetzt tatsächlich gefühlt ein bisschen einfacher, die Rolle?
Ja gut, die Liga ist schon schwieriger, aber die Rolle ist mit Sicherheit etwas einfacher. Also wir sind jetzt nicht irgendwo im Favoritenkreis genannt worden. Wenn wir jetzt nach Regensburg fahren, dann sieht man allein schon anhand der Quoten, dass wir nicht mehr Favorit sind. Ich glaube, das ist das erste Mal seit dem ersten Regionalligaspiel. Ich glaube, gegen Stuttgart waren wir auch noch gefühlter Favorit oder wurden auch so dargestellt. trotzdem wollen wir das Spiel natürlich gewinnen, egal gegen wen wir spielen, egal wo wir spielen. Und wie eben gesagt, ich glaube, wir sind jetzt kein normaler Aufsteiger, aber die Wahrnehmung auch jetzt im Umfeld ist so ein bisschen anders. Michael Preetz hat immer so schön gesagt, und ich betone das auch, in den vergangenen Jahren war die dritte Liga immer eher ja fast schon eine Schande oder eine Bürde für den MSV Duisburg, weil man immer gesagt hat, hey, wir sind mindestens Zweitligist. Aber jetzt haben wir uns aufgrund einer sehr guten Saison in der Regionalliga, sind wir so ein bisschen geerdet worden im Umfeld. Und jetzt würdigen wir die dritte Liga. Wir gehen mit Demut ran. Aber trotzdem sind wir selbstbewusst, weil wir haben einen guten Kader. Ich bin stolz auf meinen Kader, weil sie letztes Jahr mit diesem Druck halt umgegangen sind. Und jetzt ist alles ein bisschen größer. Also wir haben, glaube ich, eine harte Schule letztes Jahr durchgemacht. Und da zehren wir jetzt auch von. Aber es ist schon eine andere Rolle, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nach Regensburg fahren und sind jetzt nicht der absolute Favorit. Ist ein bisschen angenehmer, muss ich sagen, aber trotzdem gehen wir das Spiel so an wie alle anderen Spieler auch.
Wir haben eben schon ganz viele unterschiedliche Fans gehört, wie sie den MSV heute sehen. Du bist letztes Jahr in eine Phase reingekommen, wo der Verein am Boden lag, kann man glaube ich schon so sagen. Wie hast du dir den Verein damals wahrgenommen und wie nimmst du ihn heute wahr? Was hat sich da getan im Laufe dieses einen Mega-Jahres?
Ich habe mich gar nicht so mit der Situation beschäftigt. Also ich habe ja 7 Jahre beim MSV gespielt, war ja vor 10, 11 Jahren schon mal in der dritten Liga in Elversberg, dann viel in der Regionalliga unterwegs und auch in den Regionalligen ja 2, 3 Mal auch Vizemeister geworden. Und ich wollte eigentlich immer beim MSV mal Trainer sein. Ich wohne hier nicht weit weg und das ist so mein Herzensverein halt. Und ich habe es halt immer aus der Entfernung nur ein bisschen gesehen. Ich war ab und an Spiele gucken. Und ich wollte halt immer wieder in diesem Stadion, wo ich auch noch gespielt habe, mal Trainer sein, weil ich es einfach geil finde hier mit den Fans, mit der Stimmung. Und es hat halt nie irgendwie geklappt. Und deswegen habe ich mich gar nicht so mit der Situation beschäftigt. Ich habe einfach gesagt, ich mache das, als Michael Preetz mich angerufen hat. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 2 U19 Spieler hochgezogen mit Max Braun, einem Torwart, der zu dem Zeitpunkt 1, 2, 3, 4, 5 Drittligaspieler hatte, aber noch kein gestandener Drittligatorwart war. Aber ich wollte es halt probieren und dann haben wir schon Leben reingebracht. Wir haben relativ schnell einen Kader zusammengestellt. Wir haben die Fans, glaube ich, extrem mitgenommen. Die Medienabteilung hat uns die Neuzugänge, die Trainervorstellung war alles sehr nahbar. Wie gesagt, die Fans wurden hautnah mitgenommen und das kam ganz gut an. Und ich glaube, das Wichtigste war aber dann, dass wir mit einem positiven Ergebnis oder mit vielen positiven Ergebnissen in die Regionalliga-Saison gestartet sind, weil sonst wäre alles wieder verpufft. Ich weiß noch, über 6.000 Zuschauer damals in Gütersloh, das haben wir knapp gewonnen, das Spiel. Und da ging es halt nur ums Ergebnis. Dann hier gegen Türkspor über 18.000 Zuschauer. Und wir haben, glaube ich, in Wechselwirkung mit den Fans, aber in erster Linie durch gute Ergebnisse, die ganze Euphorie angefacht, weiter mit Feuer, angefeuert halt. Und dann hatte ich überhaupt gar keine Zeit, eigentlich groß über die Situation nachzudenken. Ich habe es genossen und bisher ist alles ganz gut aufgegangen.
Muss man ja auch einmal sagen, sorry, aber der MSV ist Spitzenreiter bei den Zuschauern. Ne? 19.600 in der Arena. Das hatten wir
gegen eine Zweitvertretung.
Genau, das hatten wir in den Jahren, als sie in der dritten Liga waren, nicht.
Ich muss aber noch zu dir sagen, dafür, dass du immer schon mal MSV-Trainer werden wolltest, kam das MSV-Tattoo am Oberarm aber ein bisschen spät. Das kam ja jetzt erst nach dem Aufstieg, oder?
Ja, da musste der Verein mich ja erst holen, sonst war es ja blöd. Ja, nein, also es wurde jetzt ein bisschen hochgekocht. Ich habe hier halt einen mittlerweile befreundeten Tätowierer, der stand hier, hat Training zugeguckt und dann haben wir so ein bisschen geflaxt und dann habe ich gesagt, du, wenn wir aufsteigen, dann mache ich mir noch ein Tattoo und er hat dann gesagt, ja, pass auf, dann das Zebra, das schenke ich dir dann und so ist das gekommen und dann war die Saison sehr lang und am Ende haben wir gesagt, 2 Männer, ein Wort und deswegen haben wir es gemacht und ist auch gut.
Ist das eigentlich der gleiche Tätowierer wie der von Mitch Kniat? Das sieht schon relativ ähnlich aus.
Naja, ich glaube, wir haben andere, aber wir haben, glaube ich, ähnliche Ansichten zu Tattoos, ja.
Was ich interessant finde, du hast ja als Spieler wirklich für große Traditionsvereine gespielt. Bei Borussia Mönchengladbach, dann Hansa Rostock in Duisburg, du hast es gerade beschrieben. Aber für das du eigentlich immer mal Trainer werden wolltest beim MSV, hast du irgendwie schon ein bisschen nobel angefangen. Ne? Wie kam das denn in Sylt eigentlich damals zustande?
Ach, Sylt ist eigentlich nur eine Radnotiz. Ich war ja damals sportlicher Leiter in Lübeck und habe dann irgendwann entschieden, ich möchte eigentlich lieber Trainer werden, habe dann meine Trainerscheine angefangen und habe dann oben in der Nähe von Lübeck ganz unterklassig trainiert und irgendwann, da war halt kein Geld, da war gar nichts, komplett auf dem Dorf und in Sylt war halt ein Geldgeber und den kannte ich und der hatte gar nicht so einen guten Ruf und ich habe gesagt, du mit deinem Geld und ich bringe einen Co-Trainer mit, schaffen wir es als FC Sylt von der Oberliga in die Regionalliga Und dann haben wir es probiert, aber wie es so oft ist, du hast einen Geldgeber, der will alles mitbestimmen und ich bin jetzt nicht einer, der mir jetzt reinreden lässt in Aufstellung, in irgendwelche anderen Dinge und deswegen sind wir relativ schnell auseinandergegangen und der Verein ist ja mittlerweile komplett verschwunden und ich glaube, ist auch gut so.
Also du warst nur ganz kurz reich und schön.
Ja, ich war. Ja.
Jetzt nur noch schön.
Jetzt nur noch schön, danke.
Aber du hast gerade gesagt, du bist keiner, der sich da reinreden lässt, aber du bist sicherlich ein Trainer, der seine Vorstellung auch seinem Vorstand, in dem Fall Michael Preetz, mitteilt. Wie sieht's denn aus? Träumst du von Lobinger oder ist der Traum schon ja nicht mehr da? Ach, guck mal, da guckt er doch zum Pressesprecher, oder?
Nee, ich muss ein bisschen überlegen. Also ich hoffe, dass wir noch einen guten Stürmer bekommen, weil ich glaube, steht uns schon noch gut zu Gesicht, wenn wir einen bekommen. Und da muss man gucken, was machbar ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt noch den ganzen Monat Zeit und versuchen, eine gute Lösung zu finden. Ich habe aber auch immer betont, wir haben einen guten Kader, wir haben auch schon Stürmer, wir haben auch Spieler, die aktuell im Mittelfeld spielen, die auch Stürmer spielen könnten. Also wenn jetzt überhaupt nichts mehr klappt, dann werde ich auch nicht heulend nach Hause rennen. Also dann vertraue ich dem Kader. Es muss halt Sinn machen, es muss finanzierbar sein, kommt viel zusammen. Aber nochmal, ich habe es ja eben gesagt, einen Kader von 24 Feldspielern. Aber wie gesagt, wir gucken nach einem Stürmer, aber es muss passen.
Aber ihr guckt nach einem Stürmer, du guckst schon nach einem Typen wie Lex Tiger Lobinger.
Wir haben schon zwei wuchtige Stürmer, also es muss irgendwo passen. Das Wichtigste ist die Qualität und dass er Türfen macht und fleißig ist.
Sag mal, aber an Susek geht er jetzt erstmal keinen Weg vorbei. Ne? Der hat sein Wort gehalten. Der hat gesagt, wenn ich nicht spiele, dann zeige ich dem Trainer, dass es eine Fehlentscheidung ist. Und er hat geliefert.
Das hat er genauso gesagt und finde ich gut, wenn Spieler so reagieren. Also er war auch, habe ich ja vorhin auch gesagt, Spieler, die nicht spielen, angepisst. Er war letztes Jahr unser Top-Torjäger. Aber wir haben uns so ein bisschen erstmal anders entschieden. Im Grunde genommen kann man sagen, die vorher in der ersten Halbzeit gespielt haben, haben den Gegner vielleicht ein bisschen müde gespielt, obwohl Stuttgart hinten raus auch noch Power hatte. Aber es ist halt aufgegangen. Aber Paddy hat schon gezeigt, dass er in die Startformation gehört und ja, hat er sich wahrscheinlich dann am Wochenende auch verdient. Das ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis.
Also verrät man jetzt schon dienstags in unserem Podcast die Startelf, so wie Glöckner Mittwoch ja vor dem
Topspiel. Es wird immer früher.
Wer spielt sonst noch?
Max Braune wird sicher spielen, alles ist komplett offen.
Gut, ja, dann freuen wir uns tatsächlich, dass ihr wieder da seid, freuen uns auf eine tolle Saison mit euch und sehen uns dann auch das ein oder andere Mal sicher im Stadion.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, liebe Grüße nach Duisburg.
Gute Woche noch.
Schöne Grüße. Einladung.
Ciao. Danke. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Super Typ, der ja. Didi.
Sehr aufgeräumt.
Sehr guter Typ. In der Vorbereitung auf die Folge, wirklich, was ich da alles gelesen habe über ihn, ist schon... Ja, interessant einfach, wie er auch so schwärmt, so von den alten Zeiten, DFB-Pokalfinale 98 mit Duisburg, Bashiru Salou und so weiter, war sein Zimmerpartner auch in Rostock.
Wir sollten mal zum MSV fahren und da einen Podcast aufzeichnen. Nein,
schon spannend.
Live-Podcast.
Live-Podcast.
Ja. Ja. Mit Köpi.
Ja. Ja. Hatten wir schon mal.
Naja, schön, dass Sie wieder da sind einfach.
Ja, DDR hat es gesagt, Sie spielen am Wochenende in Regensburg. Was uns zum Schluss noch schnell zum Ausblick bringt aufs kommende Wochenende. Was steht denn da so an? Am Freitag geht's los mit dem Tipico-Topspiel. Schweinfurt gegen Cottbus.
Genau, der Heimauftakt für die Schnüdel.
Ja.
Ja, die stehen schon unter Druck, muss man schon sagen.
Bist du da?
Nein.
Wo bist du denn?
Der Flotti ist da.
Wo bist
als
du
Experte.
Denn?
Ich bin am Samstag in Aachen. Auch ein großer Verein, großes Thema. Rashid Azouzi ist da. Ich glaube, wir werden zum ersten Mal mit ihm sprechen. Ich glaube, der wird da jetzt ordentlich aufräumen. Sollten wir vielleicht auch nächste Woche mal ein bisschen näher besprechen, was da passiert. Mit dem Tobi gegen Hoffenheim 2.
Ja.
Jindawi.
Ich bin am Samstag für Mama Magenta bei der Saisoneröffnung des Weißen Balletts.
Das Europapokal.
Das Duell der beiden ehemaligen Europapokalsieger, Atalanta Bergamo und der erste FC. Ah, nee, FC hat ja noch gar keinen. Ne? Ja, wir haben ein richtig gutes Line-Up.
Ja, Fabi Klos und Marc Uth.
Und angeblich sogar Jonas Hector. Der hat ja immer so richtig Spaß vor Mikrofonen gehabt. Ne? Also das wird gut.
15 Uhr geht's los. Ja? Live und exklusiv bei Magenta.
Ach, werden sogar Samstag geschaltet in die Konferenz. Also die Verbindung zwischen dem Weißen, also der größte Fußballverein der Welt und der dritten Liga. Gut.
Und am Donnerstag gibt es übrigens noch bei Magenta Sport den Telekom Cup. Ab 18 Uhr der FC Bayern gegen Tottenham. Da werde ich dann auch sein. Und am Sonntag mache ich zweite Liga-Konferenz.
Ach, ihr seid gar nicht im Einsatz diese Woche.
Doch, am Sonntag bin ich bei Stuttgart 2 gegen Mannheim. Ich habe mich eingebucht im Sonnenhof, werde die 24-Stunden-Disco besuchen, die ich mit dir damals...
Mit Cello Segert und Terence Boyd,
ich bin ja nicht. Wo ich dich... Nee, ich bin gegen Ingolstadt.
Du hast gerade Waldhof gesagt.
Okay, dann war falsch von mir, gegen Ingolstadt.
Ach so.
Und du wolltest ja damals, ich habe den damals mittags gar nicht mehr rausbekommen. Wir waren Mittagessen im Sonnenhof, wollte unbedingt weiter und ich sage mal, Yannick, wir müssen fahren.
Aber ich weiß noch damals, als Sonnenhof noch in der dritten Liga war, da gab es immer so Maultaschen zu essen. Ne? Das war richtig. Es
gab sogar Kollegen, die haben sich von da was eintuppern lassen und nach Hause genommen. So lecker waren.
Nicht dein Ernst.
Wer war das? Sag es.
Nein. Dieser Name bleibt für immer verschlossen. Und es gab den legendären Esel, Andile.
Ja. Das und vieles mehr aber in der nächsten Woche.
Genau, dann freuen wir uns auf das Drittliga-Wochenende in Aachen, Yannick, und sprechen dann nächste Woche über alles Wichtige und ja, sind zurück. Wenn ihr was habt, nicht nur die Frage der Woche, sondern auch Fragen, Anregungen, Meinungen, nur wenn sie natürlich gut sind, gute Kritik, dann schickt uns alles immer auf unser 4:3
Handy. Ich glaube, da kommt was rein zu den Kapitänsnummern.
Die Nummer steht immer, und so. Die Nummer steht immer noch genau wo, Veggie?
In den Shownotes.
Genau. Dann habt eine schöne Woche, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Für